Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Salü. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, ist schon noch, oder? Also gut, jetzt für unsere Verhältnisse nicht das Früheste, was wir jemals gemacht haben, aber dann doch.
Ja, halt gemessen an meinem Schlafpensum ist heute wieder eher untere Kante.
Wenig geschlafen?
Ja, definitiv. Voll spät eingeschlafen und keine Ahnung.
Und dann wieder die Kinder über dir haben Terz gemacht.
Nicht, naja, auch ja, aber ich musste ja irgendwann musste ich ja den Wecker stellen. Und das war nicht ausreichend.
Okay.
Das ist schwere Arbeit hier.
Das heißt, wir können von dir heute nicht so das übliche Feuerwerk an großartigen Gags erwarten.
Die Qualität ist wahrscheinlich dieselbe wie im Wachenzustand. Die gefällt dir ja so oder so nicht. Insofern ist ja wurscht.
Ach so, genau. Deswegen mache ich das ja mehrfach die Woche hier mit dir, weil ich das immer alles so scheiße finde.
Nee, scheiße nicht, aber unlustig. Ich bin ja nicht nur lustig durchgängig.
Nee, nicht nur.
Ein paar
nur.
Sachen findest du ja dann interessant, wenn ich mal seriös werde.
Nein, und also du hast schon auch lustige Momente, so ist es nicht.
Wie viele Episoden passiert das?
Das fragst du irgendwie immer, wenn ich zwischendurch mal erwähne, dass du auch lustige Momente hast. Ich
so alle 7 Episoden?
Müsste da mal eine Statistik aufstellen. Keine Ahnung. Das dürften auch irgendwie Zuhörer machen, oder? Dass die da.
Nee, die finde ich ja viel lustiger, als du mich findest.
Glaubst du, ja? Unisono, alle.
Nee, nicht alle.
Das ist der bescheidene Gast.
Nee, der bescheidene Gast sagt dir jetzt mal, dass er eigentlich diesen Podcast hier aufgeben müsste. Weil,
warum?
Ich weiß nicht, was ich mir sagen wollte damit, aber ich habe mir meine Zahlen angeguckt.
Was
also
Zahlen?
Unsere Zahlen für dieses Jahr. Und habe festgestellt, dass die meistgestreamte und meistgehörte Episode die ist, wo ich zugeschaltet worden bin und einfach nur dumm gequatscht habe, die du primär mit Alessandro gemacht hast.
Ja, stimmt. Das ist, habe ich auch gesehen, dass die jetzt so in den letzten Wochen war, die
am Anfang. Die war von diesem Jahr, war das die meistgestreamte Episode von allen.
Ach, von diesem Jahr, echt?
Und an zweiter Stelle kommt die Episode, wo ich gar nicht dabei war. Die du alleine mit Alessandro gemacht hast. Das ist die zweitmeistgehörteste. Insofern, so viel zu meinem Ego. Vielleicht,
Wow. Plot twist. Didn't see that coming.
Echt nicht.
Sollte ich mal lieber ein halbes Jahr Pause machen oder so? Oder wollt ihr mir irgendwas Bestimmtes sagen da draußen, warum diese Episoden am meisten gehört werden?
Witzig, ey. Nee, ich glaube, das hat primär damit zu tun, dass Alessandro halt recht aktiv ist, oder? So mit Social Media und dem ganzen Kram.
Weiß ich nicht, kann auch sein, ja.
Meinst du nicht?
Bilde mir ein, das ist die bessere Variante. Oder Alessandro ist einfach der lustigere Guest?
Vielleicht ist es das.
Vielleicht.
Wie schlägt sich denn die Episode, die ihr beiden ohne mich gemacht habt?
Das war ja eine Super, das war
ach stimmt, das war nur eine Supporter,
das
ja,
war keine reguläre.
Hast recht. Na, das kann man natürlich nicht vergleichen. Ja gut, also auch da, ne, wir sind für Feedback offen.
Was willst du jetzt für Feedback hören? Willst du jetzt ein Voting machen, ob Alessandro oder Guess als Co-Host?
Das war jetzt hier ein dezenter Aufruf an unsere Zuhörerschaft, dass die jetzt alle ganz schnell schreiben sollen, so ein Quatsch. Wir finden das natürlich am besten, wenn Guess am Start ist und auf Leaker verzichten
also,
oder sowas.
So eine Ego-Scheiß brauche ich nicht. Ich weiß schon, dass ich weiß schon, dass ich hier performen kann.
Okay. Tja, der Guess ist der hier.
You're a coach of life.
Genau.
Ja. So, heute.
How am I doing so far?
Großartig.
Ja, war gut.
Auf jeden.
Gut eingestiegen.
Ja, läuft. Heute ist ja wirklich so, dass wir da ein bisschen Ungleichgewicht haben, ne? Was so die Projekte angeht.
Ja, ja, du machst heute 100 Filme. Ich halte mich da ein bisschen zurück. Ich mach ein bisschen weniger.
100, ja. Nee, wir haben einen gemeinsamen.
Mhm.
Und ja, dann habe ich ansonsten 4 und du 2, ne?
Genau.
Okay. Wie soll man das aufstellen?
Na, in jedem Fall legst du los, würde ich mal sagen. Das macht mehr Sinn.
Ja. Und wo packen wir unseren gemeinsamen hin?
Das ist mir egal. Das kannst du dann entscheiden.
Okay.
Indem du sagst, wir machen jetzt den gemeinsamen und dann machen wir jetzt den gemeinsamen.
So, ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt mal anders als sonst. Das heißt, du musst nicht im Vorfeld festlegen, ob du den Film rätst, sondern du kannst meine Rezension abwarten.
Und jetzt hat er 7 Punkte Vorsprung. Jetzt macht er hier so eine Spielerei. Jetzt kann er sich's leisten. Jetzt kann er sich's leisten, hier.
Ja. Also kann ich tatsächlich, oder? Willst du nicht? Ist das nicht ein faires Angebot?
Du nennst das Projekt und ich muss dann sagen, ob ich rate oder was?
Nee, du kannst komplett die Rezension abwarten und dann dich danach entscheiden, ob du glaubst, dass du da einen glaubwürdigen Tipp abgeben kannst oder sagst nicht. Rate den nächsten.
Okay, aber ich kann nicht die Rezension wahrscheinlich bis ganz zum Ende abwarten.
Doch.
Bis ganz zum Ende der Episode. Mhm. Und dann nachträglich raten.
Ach so. Du meinst,
ja, weil
ich meine Punkte auch vergeben habe, oder was?
Nein, du nennst deine natürlich auch nicht, aber ich weiß ja gar nicht, was kommt.
Das ist richtig. Das wüsstest du jetzt aber, wenn du dich im Vorfeld entscheidest, welche, ob du Projekt 2 und 4 rätst, weißt du ja auch nicht, was kommt.
Okay, und ich muss wie viel raten? 2 logischerweise.
Ja, 2 plus unseren gemeinsamen.
Von 4. Ja gut, okay, dann machen wir das so. Dann sage ich entweder schiebe oder ich rate.
Genau.
Gut.
Oder? Ist doch fair.
Danke. Gnädiger Führer von 7 Spielen.
Entschuldige, wie soll ich? Ich weiß gar nicht, wie ich dir da anders noch entgegenkommen soll.
Ob ich überhaupt noch irgendwas reißen kann. Selbst wenn ich jede Folge jetzt gewinne, ist ja das Ding so. Insofern.
Was für eine Einstellung, Gess?
Nee, rechnerisch.
Ja, ja.
Das hat einstellig nichts zu tun. Wenn wir eine bestimmte Anzahl von Folgen haben und ich gewinne sie alle und liege trotzdem hinten, dann ist da nur noch.
Jetzt willst du das Handtuch werfen, oder?
Nee, Handtuch werfen bringen? Naja, natürlich nicht. Also,
dann betreibst du jetzt halt die
vielleicht nur noch
beste Ergebniskosmetik.
Genau, vielleicht ist es nur Ergebniskosmetik.
Jedes Spiel, die nächsten Episoden und am Ende wird's ganz knapp und dann kann man sich immer noch denken, hätte mal früher damit angefangen. Dann hätte es noch gereicht.
Ist ja auch nicht so, dass ich hier deutlich verliere, sondern es ist ja ständig um halben Punkt oder so, dass du da die letzten Folgen gewonnen hast. Also immer irgendwie
ja, klar.
1:1,5 und 2:1,5 und 0:5 zu 0 und so.
Deswegen hatte ich doch mal den Vorschlag in die Runde geworfen, den wir dann gleich wieder verworfen haben, dass wir die Punkte insgesamt auch zählen.
Das läuft doch aufs Gleiche hinaus.
Ja, aktuell schon, ja.
Aber ja, eben. Verliere ich ja trotzdem.
Aber es wäre dann vielleicht ein bisschen weniger schmerzhaft, keine Ahnung.
Was?
Ja, weil man dann sieht eben, es war jedes Mal knapp.
Ja, das sieht man ja am Ende nicht, weil es jetzt ungefähr 49:22 stehen würde. Das wäre überhaupt nicht weniger knapp, wenn du jetzt die Gesamtpunkte zusammenziehst.
Nein, nee, du verstehst mich falsch. Ich meinte doch, jetzt, wenn jetzt hier das Ergebnis heute irgendwie 2:4 ausgeht.
Ja.
Dass wir das dann mit aufschreiben und so die Punkte immer weiter sammeln.
Meine ich doch. Wo ist denn der Unterschied?
Dass ich das irgendwann ausgleichen kann, weil wenn ich heute 7 miese mache und du 0.
Aber nicht bei 7 Spielen, die du führst. Das sieht dann noch schlimmer aus, wenn ich 30 Punkte verliere, anstatt ab und zu jede Episode mal einen halben Punkt oder so. Wie demotivierend ist das denn, wenn das dann heißt so, jetzt liege ich gerade 44 Punkte zurück, statt sonst einen halben Punkt.
Nein, guck mal, so mache ich doch immer nur einen Punkt.
Ich hab's verstanden. Aber du gewinnst doch trotzdem mehr Episoden, als dass du verlierst. Insofern ist doch der Abstand trotzdem auf deiner Seite.
Naja, kommt drauf an, weil neulich hast du eine Episode gewonnen, wo du nur 0 Runden gehabt hast.
Ja, da hast du einen halben Punkt oder einen Punkt gemacht. Also
okay, aber jetzt mal angenommen, ich würde in so einem Szenario 4 miese machen, dann gleicht sich das ja irgendwann aus.
Das wäre vielleicht spannend.
Weißt du, weil wenn ich dann dreimal mit einem halben Punkt gewinne und dann du hast aber einmal mit 4 Punkten Abstand gewonnen, dann bist du ja unterm Strich trotzdem vorne.
Willst du jetzt wirklich über die Episoden noch weiter rüber wegzählen?
Nee, ich will nicht. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Spielmodell, wo ich nicht mit so einem Abstand davonziehe.
Was stört dich denn daran?
Ich will es spannend gestalten.
Du willst es spannend gestalten.
Ja, weil nachdem du jetzt schon wieder sagst, das sieht schon wieder danach aus, als könntest du gar nicht mehr gewinnen, wollte ich da ein bisschen Spannung reinbringen.
Ja, das ist halt die schlechteste Saison, aber die Saison geht ja auch nur 3 Monate und dann geht wieder neu los. Also insofern kann ich jetzt auch nichts ändern. Jetzt bin ich halt hinten.
Ja gut, dann ist das Kind jetzt eben schon im Brunnen gefallen.
Es war auch nur geraten, ob ich vielleicht rechnerisch hinten bin, weil ich habe nicht gerechnet, wie viele Episoden es noch sind und ob ich noch aufholen kann. Ich weiß nicht, das war jetzt nur...
Ja, schau mal an. Ist ja auch egal jetzt. Also heute machen wir erstmal alles wie gehabt.
Ich bin motiviert jetzt mal einfach eine Episode.
Das ist ja schön, dass genau das Gegenteil angekommen ist. Ich wollte dich ja motivieren, weil jetzt kannst du dir sogar aussuchen, nach einer Rezension, ob du da die Punkte raten möchtest oder nicht.
Alright.
Okay, das heißt, ich fange an, ja?
Ich würde sagen, du fängst an.
Okay. Dann komme ich jetzt mit einem Film. Da haben wir neulich ganz kurz drüber gesprochen. Wo du noch meintest, du findest den gar nicht so schlecht, wie irgendwie die große Masse. Und ich meinte, ich habe den noch gar nicht gesehen, will ich mal demnächst angucken. Deswegen jetzt The Lone Ranger. Mhm. Mit der schönen Tagline, never take off the mask. Der größte Flop von Disney, wenn man einigen Listen glauben soll, da stehen dann schon auch noch ein paar andere Filme mit drin, aber der hat angeblich John Carter von 2012 überholt als der größte Flop von Disney. Und Berichten zufolge haben die hier zwischen 94 und 119 Millionen verloren mit der Produktion dieses Films. Weil gekostet hat er 225 Millionen, hatte ein Marketingbudget von 150 Millionen und eingenommen hat er gerade mal 260 Millionen.
Das ist einer der Rechnungen, ja, genau. Wo man nur die Kosten sieht und das einspielt und denkt so, okay, geht ja. Und man vergisst halt, dass da noch eine Menge Werbeetat noch mit dran hängt.
Ja, 150 Millionen, ey. Mhm. Das ist schon krass. Mehr Werbebudget als die meisten Filme kosten. Und dann habe ich mal nachgeguckt. Der hat in USA über Videoverkäufe nochmal über 47 Millionen eingenommen.
Mhm.
Was der Sache jetzt auch nicht groß geholfen hat, weil eben unterm Strich haben sie dick draufgelegt. Wie lange ist das bei dir her, dass du den gesehen hast?
2015 habe ich ihn gesehen. Okay. Ist gerade aufgerufen.
Mhm. Und wie hat er bei dir abgeschnitten?
Ist okay. Also, ich finde, den kann man gucken, so als Popcorn-Western. Hat 7 Punkte von mir bekommen, also.
Okay.
Jetzt nicht überschwänglich, aber ich würde ihn jetzt auch nicht zerreißen oder als Riesenflop ansehen. Also so,
mhm,
so wehgetan hat er mir nicht.
Ja, ich finde es bei diesem Film auch wirklich lustig, weil ich habe mir da so viele Kritiken durchgelesen, weil ich wirklich verstehen wollte, was die da alle auszusetzen hatten, was da so das große Problem ist.
Mhm.
Und es ist wirklich abgefahren, weil ganz viel von der negativen Kritik, die dieser Film einstecken musste, kam noch vor Veröffentlichung. Da ging es primär natürlich um die fragwürdige Besetzung von Johnny Depp.
Ja, gut.
Da haben sich natürlich sehr viele dran aufgehangen. Dann kamen halt auch vom Dreh immer wieder Berichte, dass da eine Menge schiefgelaufen ist und ja, dass das immer teurer wurde. Und das haben dann manche Kritiker echt Wolle genommen und haben den Film schon zerrissen, bevor er überhaupt veröffentlicht wurde.
Mhm.
Ja, und dann haben sich da irgendwie, sind viele auf diesen Zug aufgesprungen. No pun intended. Und haben dann...
Weil ein Zug eine Rolle spielt?
Ja, ja.
Das weiß er nicht jeder.
Ja, gut. Ja. Witzigerweise schon der zweite Lone Ranger-Film, der für den Razzie Award nominiert wurde. Als Worst Picture. Da gab es nämlich 81 schon mal die Legende vom einsamen Ranger. Und der wurde auch nominiert. Ja. Kurze Handlung. Ich habe nämlich...
Hast du... Entschuldige, das ist Einwerf, aber hast du mitgekriegt, dass es eine eigene Bruce Willis-Kategorie gibt dieses Jahr? Bei den Razzies?
Wirklich?
Wo nur seine Filme aufgezählt worden sind. Das heißt, Bruce Willis wird definitiv mit Razzie nach Hause gehen. Und
nur Filme aus diesem Jahr?
Ja.
Oder aus dem letzten Jahr?
Aktuelle Bruce Willis Filme.
Oh, wow.
Worst Bruce Willis Movie.
Oh mein Gott.
Ist eine eigene Rotten Tomatoes, Rotten Tomatoes. Ist eine eigene Razzie-Kategorie.
Alter.
Und da sind halt nur seine Filme aufgezählt.
Das ist ja bitter.
Hammerhart. Ja, Output hat er auf jeden Fall, aber keinen guten.
Dann hast du es geschafft, ey.
Ziemlich geil.
Eine eigene Kategorie bei den Awards hast.
Da hab ich auch
wunderbar. Ja. Achso, ich habe noch gar nicht erzählt, wer hier Regie geführt hat und so weiter. Gore Verbinski. Der ja auch Fluch der Karibik und die ganze Chose inszeniert hat.
Mhm. Cure for Wellness war auch, glaube ich, von ihm. Mhm. Dachte ich auch.
Ja. Witzigerweise, der Autor, ne, Justin Haith, der hat ja auch A Cure for Wellness geschrieben. Deswegen insofern nicht die erste Zusammenarbeit hier. Von dem stammt auch Revolutionary Road. Also schon auch echt große Sachen. Ne? Ted Elliott hat das auch mitgeschrieben. Das ist hier, Alter, der Typ hat 55 Credits. Dazu zählen eben auch Fluch der Karibik und Trek und sowas. Und dann steht hier noch Terry Rossio, auch jemand, der schon wahnsinnig viel geschrieben hat. 64 Credits, eben auch Fluch der Karibik und Déjà-vu und sowas. Also es sind schon auch, waren hier recht große Namen beteiligt und eben auch Leute, die schon erfahren waren mit so Popcorn-Kino. Ja, jetzt nochmal zur Handlung. Es geht um eine Figur namens Tonto. Wir fangen an in den 1933 und sehen so einen kleinen Jungen, wie er auf so einem Jahrmarkt unterwegs ist und dann da in so ein Zelt reingeht, wo Sachen ausgestellt sind und dann sieht man da eben so eine Ausstellung von so einer Prärie und Zelten von indigenen Völkern und dann sitzt da eben plötzlich ein uralter Tonto, der dann dem kleinen Jungen die Geschichte von John Reed erzählt. John Reed ist der Lone Ranger. Dann springen die zurück in der Handlung ins Jahr 1869. Und John Reed ist da noch ein sehr idealistischer Anwalt und der wird am Anfang so ein bisschen etabliert, ne, so, dass er so mit einem großen moralischen Kompass unterwegs ist. Da trifft er auch schon auf die Figur von Tonto. Der ist eben ein Comanche. Heißt es, glaube ich. Das habe ich mir jetzt nicht notiert. Ne? Ja, auf jeden Fall, doch. Ja, Comanche. Tonto. Und der ist gerade in Ketten in so einem Zug, wo eben John Reed auch in dem Zug ist. Und da stößt er auf den. Und da trifft man auch schon auf den Bösewicht des Films, der Antagonist, der hier von William Fichtner gespielt wird. Der spielt Butch Cavendish. Und
hat's auch gerade in irgendeinem Film, oder?
William Fichtner habe ich irgendwie gefühlt andauernd gerade. Aber ja, da war bei Blades of Glory, hat er den Vater gespielt.
Bei Blades of Glory war das richtig. Ja, ich weiß, dass du den in der letzten Episode noch irgendwie erwähnt hast.
Ja, jetzt finde ich es ganz witzig, weil jetzt haben wir hier Johnny Depp, der eben ein Amerikaner, einen amerikanischen Ureinwohner spielt. Mhm. Und die Besetzung, das ist eben die, die so hart zerrissen wurde im Vorfeld. Jetzt hat Johnny Depp aber selber irgendwann mal gesagt, dass er irgendwie zu einem 16. oder was hat er angeblich Abstammung aus der Richtung?
Ich auch übrigens.
Ah ja?
Was du nicht gewusst hast. Mhm.
Hast du da so einen
16.
DNA-Test gemacht, ja?
Zu einem 16. ja. 2,4%.
Das ist also ein 16. Interesting. Naja, nee, viel witziger an der Sache, weil jetzt kann man das finden, wie man will. Also man muss schon sagen, Johnny Depp hat sich angeblich da selber sehr krass mit der ganzen Kultur auseinandergesetzt. Und ihm war es wohl selber auch wichtig, dass das eben jetzt hier nicht Mittel zum Zweck ist, um irgendwie Comedy zu bedienen. Und
keine
dass
Karikatur.
Da eben, ja,
okay.
Dass da die Kultur irgendwie durch den Dreck gezogen wird. Und da gab es auch nicht nur negative Stimmen. Ne? Also schon witzig, weil die Leute, die das kritisiert haben, das waren nach meinem Verständnis, wie ich das gelesen habe, primär Leute, die selber nichts mit der Kultur am Hut haben. Also ja, ist ein schmaler Grat. Zweifelsohne natürlich eine Besetzung, wo man Kritik ansprechen kann, weil er natürlich jetzt nicht offensichtlich der Typ ist, der indigene Völker in Amerika optisch repräsentiert.
So wie Fisher Stevens in Nummer 5 lebt, den Inder gespielt hat.
Ja, ich weiß nicht, ob es ganz so weit geht. Also ne, weil aber da war es ja schon viel mehr Karikatur auch, ne? Was allem, was du so erzählt hast.
Ja, gut, klar, aber ich meine, also weißt du, man hat ihn ja auch dunkel gemacht und so und hier die Schminkabteilung. Und das ist schon auch alles fragwürdig. Aber die Frage ist, ob das auf Kosten des Films geht.
Es ist nicht so, dass hier so ein Blackfacing, Brownfacing oder sonst was in die Richtung betrieben worden wäre, weil er hat schon auch, das wurde zwar auch kritisiert, weil er hat halt die ganze Zeit diese Art Kriegsbemalung im Gesicht. Ne? Sein Gesicht ist ja immer komplett weiß und schwarz geschminkt.
Whitefacing.
Ja. Ja, wie auch immer. Also da möchte ich mich jetzt gar nicht allzu sehr drauf konzentrieren, weil ich finde, so wie er das gespielt hat, geht das klar. Das ist jetzt, wie gesagt, im Ursprung die Rolle eigentlich was anderes verlangt. Das müssen wir jetzt so hinnehmen. Viel interessanter finde ich eigentlich, dass Armie Hammer, der ja hier den John Reed spielt, einen Typen jagt namens Butch Cavendish, der sich in seiner, naja, in seiner bösen Art primär auch dadurch kennzeichnet, dass er gerne Menschenfleisch isst.
Das ist wirklich eine. Da wurde die Realität ein bisschen eingeholt.
Ja.
Oder er hat sich hier ein bisschen Inspiration geholt, kann natürlich auch sein.
Meinst du?
Dass hier seine Veranlagungen letztendlich hervorkamen durch den Film.
Ja. Naja, jedenfalls ist jetzt in der Figur so, dass John Reed Tonto natürlich auch erstmal vorverurteilt, weil er den halt in Ketten sieht und davon ausgeht, dass der ein Krimineller ist. Und der will Butch Cavendish dann auch nicht töten, obwohl er die Chance dazu hätte, sondern will den natürlich gefangen nehmen, damit er seine Verhandlung bekommt und alles seinen rechten Weg geht. Dann zieht er eben irgendwann los mit seinem Bruder, der ist so der Vorzeigeheld und will mit dem eben Butch Cavendish aufsuchen und da geraten sie in Hinterhalt, bei dem sie alle erschossen werden. Und dann gibt's ein weißes Pferd, was sehr mysteriös ist und von Tonto eben auch als so ein Spirit Animal beschrieben wird, tatsächlich ein Spirit Horse. Und das sucht sich dann die Leiche von John Reed und dann wird der mal kurz von Tonto wiederbelebt. Mhm. Und ab da hat er natürlich eine ganz andere Motivation und sieht das alles mit dem Gesetz und so auch ein bisschen lockerer und ist dann als Lone Ranger mit Tonto unterwegs. Und dann geht es natürlich drum, Cavendish einzufangen. Und da entpuppt sich dann was Größeres. Also Cavendish ist dann nicht der einzige Antagonist, sondern da hängt da natürlich noch eine ganze Menge dran mit der ganzen Eisenbahngeschichte und so. Und das ist alles wahnsinnig groß und episch aufgezogen und sehen wir hier über 2,5 Stunden.
So lange geht er.
Der geht tatsächlich 2,5 Stunden und ich finde aber, dass da nonstop was passiert. Mhm. Also das ist schon, der hat wahnsinnig viele Schauwerte und haut an manchen Stellen echt richtig auf die Kacke.
Ja, finde ich auch. Ist schon Blockbuster.
Also meine Fresse. Und vor allem, Digga, ich habe da also eine Hommage an Buster Keaton und Ford und so. Du siehst wirklich, was auch so im Western-Bereich, da gibt's wirklich sämtliche Referenzen auf große Werke und gerade so, was sich auf dem Zug abspielt und dann mit Tonto und der Leiter und wie sie da immer runterfallen und wieder rauf und so. Alter, das ist halt 1:1 Buster Keaton.
Mhm.
Und hat mir echt gut gefallen, Alter. Mich hat das großartig unterhalten und ich verstehe wirklich nicht, warum der von allen so verrissen wird. Weil der machte richtig Spaß, ey. Also da
ja, geht's ja, ich hab das auch
ordentlich
nicht
ab. Und also gerade das Finale mit dieser Ouvertüre von Wilhelm Tell, ey, Alter, das schockt doch.
Ja gut, aber wenn du sagst, dass die primären negativen Kritiken, die du gelesen hast oder die du gefunden hast, darauf ausziehen, dass Johnny Depp da besetzt worden ist, dann hat's ja nichts mit dem Film zu tun.
Nee, eben.
Weißt du, dann haben die Leute einfach das vorgeschoben, um den Film irgendwie schlecht zu bewerten.
Ja.
Weil sie gesagt haben, das geht gar nicht. Und das meine ich ja, das musst du zur Seite schieben, musst halt sagen, ob der Film halt Spaß macht. Und der macht Spaß, finde ich.
Mhm. Finde ich eben auch.
Mhm.
Ja. So, jetzt habe ich nochmal nachgelesen von seiner Urgroßmutter hatte angeblich Native American Ancestry. Naja, sei es drum. Also, ich finde, man sieht hier eben wirklich alles, was so im Western-Bereich irgendwie groß war, wird hier zitiert und ist irgendwo eine große Hommage. Also auch so Leone oder du hast selbst so Indiana Jones-Momente, finde ich. Sogar Back to the Future oder so die Nummer mit der Brücke ist halt auch hart Brücke am Quai. Wie es hier darum geht, dass da dann irgendwann diese Brücke gesprengt werden soll.
Brücke am Quai, hat ein schönes Mashup hier angelegt.
Brücke am Quai, ja. Brücke am Quai, Alter.
Brücke sehen und sterben.
Ja, genau. Ach ja, die Brücke. Kennst du den eigentlich, diesen deutschen Film?
Den habe ich in der Schule gesehen.
Ja, ich auch.
Hast du auch? Ja, den haben im Schulunterricht haben die mir den vorgeführt.
Ey,
Alter.
Fett traumatisiert aus der Schule gegangen, als die Nummer mit der Panzerfaust, Alter. Ich war fertig mit der.
Stimmt, hast du schon mal erzählt, ja.
Ach stimmt, der hatten wir schon mal von.
Ja, Erik hat schon angekündigt, dass sein Auftragsfilm für März, dass der vielleicht dein Trauma, was der andalusische Hund angeht, wieder hervorbringen könnte, insofern.
Ja, aber meinte ich ja schon, habe ich Bock drauf.
Also, gespannt.
Würde mich sehr interessieren, was das hochholt, so.
Gucken wir mal.
Ja, und, zur Handlung muss ich eh nichts mehr sagen. Zum Line-Up habe ich auch schon was gesagt. Interessant finde ich auch eben, weil das schon während der Dreharbeiten eben so ein Hickhack war, ne? Das so dauernd ging halt irgendwie mit die hatten Feuer, die ausgebrochen sind und schlechtes Wetter. Dann gab es auch Krankheiten, die da ausgebrochen sind und ein Crewmember ist zu Tode gekommen und da sind halt wirklich viele ätzende Dinge passiert. Und die Kosten sind immer größer geworden und um die irgendwie so minimal wie möglich zu halten, haben Verbinski, Jerry Bruckheimer als Produzent, Johnny Depp und Armie Hammer haben auf 20% ihres Gehalts verzichtet, um dem irgendwie entgegenzuwirken. Hat leider trotzdem nicht funktioniert. Wusstest du eigentlich was von dieser, also kanntest du diese Lone Ranger-Figur denn schon aus früheren Verfilmungen?
Nee. Also ich habe schon mal davon gehört, aber jetzt nicht so, dass ich die irgendwie zuordnen konnte. Ich glaube, es gab auch einen Comic.
Ja, da gab's einiges. Also es ging eben, deswegen auch da wieder eine Hommage an den Originalstoff. 33 ging das los mit Radio. Das war eine Radioshow.
Ah ja.
Ja. Und dann gab's eine Fernsehserie in den 50ern. Die ging los von 49 bis 57. Gab's 5 Staffeln von der Lone Ranger Serie.
Von der habe ich halt auch schon mal gehört, aber natürlich nie gesehen.
Und dann gab's eine Menge Filme. Gab's einen in 52, 56, 58, dann eben den von 81 und 2003 gab's auch nochmal einen.
2003 gab's sogar einen?
Mhm.
Okay, krass.
Und dann eben 2013. Also das wurde immer wieder mal verfilmt. Ich habe tatsächlich noch nie was davon mitbekommen.
Mhm. Ja, ich auch nur am Rande, also nicht so, dass ich das jetzt...
Gut, aber deswegen, ich war da völlig, also mir war Lone Ranger halt aus diesen ganzen Disney-Parks ein Begriff, weil das haben sie auch da natürlich Wolle genommen. Logisch. Das wird da ordentlich ausgeschlachtet. Und ich finde es aber schade, dass der Film, dass der so verrissen wird in der Kritik. Und ich meine, haben wir noch gar nicht erwähnt, der ist zweifach Oscar nominiert. Klar, ne, jetzt die, sagen wir mal, das, was du als technische Kategorien bezeichnen würdest. Einmal für die visuellen Effekte und dann halt für Make-up und Hairstyling. Was?
Warum bezeichnest du es denn als technische Kategorien, weil ich es mache?
Tue ich ja nicht. Ich habe gesagt, das, was du als technische Kategorie bezeichnen
würdest. Du wolltest einfach nur das mit einbauen, ja?
Nein, ich will damit sagen, dass das jetzt nicht die großen Kategorien sind, sondern das sind halt schon verhältnismäßig unwichtige Kategorien.
Ja, 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 ja. I see what you're doing.
Ja, deswegen, also der ist so Oscar-nominiert wie halt Suicide Squad.
Mhm.
Ne, das war jetzt nicht im Rennen um besten Film.
Ja, das aber hat mich wiederum ein bisschen gewundert.
Bei Suicide Squad oder bei Lone Ranger?
Na, bei Lone Ranger und bei Suicide Squad, wenn die jetzt irgendwie als bester Film nominiert worden wären, das wäre komisch.
Ja, eben.
Also es sind natürlich so eine typischen Filme, die in den Randkategorien dann laufen.
Aber hey, ganz ehrlich, ich hatte hier eine Menge Spaß. Für mich ist das Popcorn-Kino auf einem sehr hohen Niveau. Ich kann nicht verstehen, was die alle an dem haten.
Mhm.
Weil mir hat er echt Spaß gemacht. Und das auch wirklich über die volle Lauflänge.
Ein cooles Pferd, oder?
Alter.
Habe ich doch erwähnt in der von wegen die besten Tiere in der Filmgeschichte.
Alter, wie lustig ist das bitte, dass das Pferd dann auch einfach zwischendurch auf dem Baum abhängt.
Ja.
Das ist immer an den unmöglichsten Orten. Die sind in der übelsten Gefahrensituation auf dem Zug und plötzlich steht das Pferd neben ihnen. So.
Ja, schön.
Auf der Scheune und so. Also, Pferde sind ein echtes Highlight, ey. Ja, Silver.
Silver hieß er, genau.
Mhm. Ja, dann sage ich mal was zu den Zahlen.
Na, das klingt ja eher.
Is it still the greatest movie in history?
Sowas hier.
Wie gesagt, ich war sehr gut unterhalten. Ach so, ein paar von den großen Namen, die hier noch mit dabei sind, muss ich schon auch noch aufzählen. Tom Wilkinson, den kennen wir alle aus Michael Clayton und Full Monty und so, der ist ja schon auch immer gut. Ruth Wilson ist mit dabei, die ist hier natürlich so ein bisschen der Love Interest und dann haben wir noch Helena Bonham Carter und Barry Pepper, den wir ja auch beide mögen.
Mhm.
Gut, die Zahlen. 6,4 auf IMDb, das geht noch. Der Metascore ist bei 37.
Das ist nicht so gut.
Das ist bitter. Rotten Tomatoes sieht das ähnlich. 31% Empfehlung gibt's von der Kritik. Das sind im Durchschnitt 4,9. Und sogar das Publikum mit 3,3 im Schnitt vergibt damit gerade mal eine 51%ige Empfehlung. Und Letterboxd schlägt da in die gleiche Kerbe mit 2,6. Das ist alles nicht so rosig. Willst du den raten? Erstmal vorweg.
Ich möchte den raten.
Ach.
Ich nehme den.
Mhm. Dann leg los.
Ich tippe auf eine 8,5.
Ich bin bei 8.
Ach shit, das war meine erste Intention. Na gut, wieder mal einen halben Punkt daneben. Okay.
Alright. Und du meintest, du wärst so bei 7?
Ja, ich war bei 7,5 vielleicht, aber ich glaube, es war eine 7.
Ich hätte ihn ja gerne im Kino gesehen. Mich nachträglich so ein bisschen geärgert.
Ja, war bei mir auch nicht im Kino. Habe ich mir auch zu Hause angeguckt, irgendwie ein, zwei Jahre später. Aber
ich kann mir vorstellen, dass der im Kino schon richtig Spaß macht.
Klar, ja. Das ist ein großer Blockbuster mit vielen Effekten und vielen Schauwerten, ohne Frage.
Ja.
Definitiv. Aber schon natürlich die Ära, wo Johnny Depp immer so abgefahrene Charaktere gespielt hat, halt mit viel Schminke und mit viel Kostüm und so, mit viel Zeug.
Ja, ja, klar. Das also, ist hier jetzt halt wirklich, also Poster. Jack Sparrow im Wilden Westen.
Ja, ja, genau.
Logisch.
Also die Kritik, dass es halt so ein Abklatsch von Jack Sparrow ist, die konnte ich noch so ein bisschen nachvollziehen.
Aber er macht weniger, also macht deutlich, ja, ja, deutlich weniger und es passt voll ins Setting. Also auch da so die Chemie mit Armie Hammer, so dieses ungleiche Paar, funktioniert super für mich. Also auch, das ist halt so auch so geil, ne, wie, also es ist ja auch über weite Strecken sehr selbstironisch. Dieses ganze Ding mit der Maske, dass John Reed halt auch immer sagt, so, nee, ich will diese Maske nicht. Und Tonto sagt, doch, muss die Maske tragen. Und dann der erste Gegner, auf den sie treffen, die erste Frage, die er stellt, ist, was soll denn das mit der Maske? Mhm. Und er halt so, siehste, ich hab's dir doch gesagt, die Maske ist eine scheiß Idee. So geil. Ja, Never Take Off the Mask. The Lone Ranger. Jetzt du.
Hast du das mal durchgerechnet, dass wenn wir jetzt abwechselnd machen, ob das hinkommt?
Nö. War natürlich nicht gerechnet.
Natürlich nicht gerechnet.
Soll ich noch einen machen?
Ja, es würde Sinn machen, oder? Also irgendwann musst du auf jeden Fall zwei hintereinander machen, glaube ich. Ich habe es jetzt auch nicht gerechnet, aber wenn du 5 hast und ich 2,
ja,
das klingt so, als müsstest du mal 2 hintereinander machen.
Okay. So, ich habe hier einen Film in der Runde, den werde ich von vorne bis hinten spoilern.
Das heißt,
also, da werde ich auch gar nicht erst einen Teil machen, der nicht Spoiler, also der spoilerfrei ist oder so. ob du den gesehen hast. Ja. Nee, aber den willst du auch nicht sehen.
Ach, den will ich auch nicht sehen, na gut. Dann
soll ich den jetzt machen oder soll ich das später machen?
Ja, wie du möchtest.
Also den wirst du nicht raten wollen.
Ja gut, in welcher Reihenfolge ich rate, ist ja letztendlich wurscht, aber dann ja genau, dann bring den erstmal.
Okay. Gut, dann müssen wir jetzt, hast du Equipment am Start? Dann spoilern wir nämlich jetzt. Weil der Film, der hat mich aufgeregt. Ja. Ein Spoiler-Kapitel.
Spoiler-Triangel für einen Film, von dem ich nicht weiß, welcher Film es ist.
Ja, komplett. Der komplette Film wird jetzt hier gespoilert. Okay. Weil er hat mich echt aufgeregt und das kann ich, glaube ich, nur zum Ausdruck bringen, wenn ich da komplett erzähle, was geht.
Okay.
Alter. Also ich war ja guter Dinge, weil das ist eine Comedy. Steht hier noch Drama und Romance mit im Genre. Das habe ich vernachlässigt, kann man auch vernachlässigen, weil es soll, glaube ich, schon schwerpunktmäßig eine Comedy sein. Okay, ich sage erstmal den Titel, ja. Er heißt The O in Ohio. Hast du den vielleicht sogar schon gesehen?
Ich glaube ja.
Okay. Er ist aus dem Jahr 2006 und ist von Billy Kent.
Das kommt mir sehr bekannt vor, ich glaube, ich habe den gesehen.
Billy Kent hat ganze 4 Credits, darunter sind noch so Filme wie Hairbrained von 2013 mit, ich glaube, das war hier mit Fraser und so einem Jungen, wie auch immer. Und geschrieben hat das eben auch Billy Kent und Sarah Bird und Adam Verspiansky, die alle auch Hairbrained geschrieben haben, also das scheint da die gleiche Truppe zu sein. Es geht hier um Priscilla Chase, gespielt von Parker Posey. Die Dame, die ja schon mit Herrn Linklater auch den einen oder anderen Film gemacht hat.
Mhm.
Hast du jetzt nachgeguckt? Kennst du ihn?
Ich kenne ihn.
Okay.
Kann spoilern. Puh, Glück gehabt.
Ja, weil den großartigen Film, ey, den müssen sich ansonsten natürlich alle reinziehen. Alter. So, und Priscilla Chase ist Vizepräsidentin von einem Unternehmen, was in Cleveland sich darum bemüht, dass eben andere Unternehmen sich in der Region ansiedeln und da ihr Business hinholen.
Mhm.
Und in dem Job läuft das eigentlich ganz gut. Die hat da eine recht hohe Position und es sieht auch erstmal privat eigentlich alles fein aus, weil die ist seit über 10 Jahren, ist die mit Jack Chase verheiratet. Das ist eben die Figur von Paul Rudd und er ist Biologielehrer an der öffentlichen Schule da. Und oder an der staatlichen, ne? Das gibt ja sonst auch schon ein paar Privatschulen, aber der ist halt da im Public School System und ist Biologielehrer und macht keinen besonders motivierten Eindruck und wir erfahren dann auch relativ schnell, dass das mit deren Sexleben zu tun hat. Weil Priscilla ist frigide und hatte noch nie einen Orgasmus. So, was natürlich den Mann, der seit über 10 Jahren mit ihr zusammen ist, das macht das Sexleben halt ziemlich ätzend, weil das ist für sie halt so ein Pflichtprogramm. Und er hat da keinen großen Spaß bei der Sache, weil sie halt gar nichts dabei empfindet.
Mhm.
Ja. Und obwohl das schon seit 10 Jahren so geht, ist jetzt anscheinend der Punkt erreicht. Und das finde ich halt auch schon das erste völlig absurde Ding, Alter. Die sind seit 10 Jahren verheiratet und jetzt ist das erste Mal Thema. Aber gut, gekauft. Ne? Also jetzt ist halt der Punkt erreicht, wo es nicht mehr geht. So, Jack ist hammer gefrustet und Priscilla lebt halt so in den Tag hinein und für sie ist es kein großes Thema. Aber weil jetzt eben bei Jack der Frust immer größer wird und halt irgendwie eine Trennung ansteht, weil er halt sagt, es geht so nicht mehr, wagen sie den Weg zum Paartherapeuten. Auch da wieder. Nach 10 Jahren Ehe, in denen sie keinen Spaß am Sex hat. Aber gut, ne, auch das kaufen wir. Gehen sie zum Paartherapeuten und der hört sich die Sache an und sagt, ja, ist ja ganz klar, gibt nur eine Lösung. Dann gibt's einen Schnitt. Und wir sehen die beiden lachend auf dem Weg zurück zum Auto im Parkhaus, wie er noch sagt, so, ha, was ist denn er, was denkt er denn so, was hat der überhaupt denn für eine Ahnung, als könnte mich ein Stück Plastik ersetzen und das soll uns helfen oder was, hahaha. Ja, also war klar, der Therapeut hat vorgeschlagen, dass die sich einen Vibrator zulegen. Und das haben sie dann aber erstmal halt völlig abgetan und drüber gelacht. Dann dauert es noch eine Weile und dann trennt sich Priscilla von Jack, weil die Nummer halt nicht mehr geht und sie kauft sich einen Vibrator.
Mhm.
Und kommt neu auf die Welt. Wortwörtlich. Die entdeckt dann sich und ihren Körper dermaßen neu und geht halt ab wie Quagmire, als er das Internet für sich entdeckt hat, und masturbiert halt von morgens bis abends und macht nichts anderes mehr, als mit diesem Vibrator an sich rumzuspielen, und ist halt immer am Rumschreien und am Kommen und findet das alles großartig.
Sie ist schockverliebt in den Vibrator.
Ja, total. Also nimmt den dann auch immer so gut es geht mit und muss dann für sich auch Wege finden, wie sie dann eben zum Beispiel auf der Arbeit oder auf dem Weg zur Arbeit hat sie halt schon wieder so ein großes Lustempfinden plötzlich, ne? Auch da wieder. Es ist einfach plötzlich so angeknipst. Naja, dann hat sie dieses große Lustempfinden und dann entdeckt sie halt, dass ihr Handy ja auch vibriert so, und dann steckt sie sich das Handy in die Hose und ruft sich selbst an und findet das dann total super, wie ihr Handy in der Hose vibriert. Auch da wieder, ne? So, der Mann hat, muss man geben, der Mann hat 10 Jahre erfolglos an ihr rumgeschraubt, hat bestimmt auch schon mal Dinge ausprobiert, die einer Vibration nahe kommen. Aber nee, klar, so ein Handy, was dann in der Hose vibriert, tut dann den Job, den er 10 Jahre lang nicht hinbekommen hat. Ist klar. Aber auch das kaufen wir. Nur dann sollen eben diese vermeintlich lustigen Momente darin bestehen, dass sie dann natürlich das Handy in ihrer Hose vergisst und dann in das berufliche Meeting rennt, wo dann Jack die ganze Zeit versucht, sie anzurufen, nur ihre Mailbox erreicht und dadurch das Telefon in ihrer Hose unentwegt vibriert und sie natürlich vor versammelter Mannschaft mehrere Orgasmen hat, und das ist dann haha lustig.
Ich erinnere mich dunkel.
Alter Falter. Gut, kaufen wir auch. Weiter im Text. Jack, nachdem sie sich dann eben getrennt haben, fängt dann ein Verhältnis mit einer seiner Schülerinnen an. Das ist eine sehr junge Misha Barton. Und mit der hat er dann eben ein sehr befriedigendes Sexleben, und das funktioniert gut, und das hat auch zur Folge, dass er wieder irgendwie sich um sich selbst kümmert, abnimmt, ein bisschen auf sein Äußeres achtet, sich wieder irgendwie morgens auch was Anständiges anzieht und öfter mal duscht und so. Und das halt wieder eine positive Entwicklung nimmt, die dann natürlich auch seine Ex-Frau irgendwann mitbekommt, weil die sich dann auch beruflich mal über den Weg laufen so, und dann denkt sie sich, ach scheiße, er sieht gut aus und so. Er signalisiert aber unentwegt so, hey, ich bin sofort zurück, wenn du willst, ne? Ich bin am Start, wenn wir unser Problem in den Griff kriegen. Und im Grunde hätten sie ja ihr Problem in den Griff bekommen, weil jetzt scheint sie ja irgendwie offen dafür zu sein. Zumal sie dann eben auch durch ihre neue Errungenschaft in Form eines Vibrators geht sie dann nämlich auch los, zieht mit ihrer Freundin, wo wohlgemerkt, ne, 2 Tage nach der Trennung, die auch nicht besonders dramatisch war dafür, dass sie 10 Jahre verheiratet waren. Klar, einfach, ja, okay, lassen wir es, alles klar, gut. Nächsten Tag geht sie in die Bar und vögelt mit jedem, der daherkommt, auch da wieder alles mehr oder weniger unbefriedigend, weil es halt niemand so bringt wie ihr Vibrator, der aber wirklich so Modellstandard irgendwie, was du wahrscheinlich an jeder Tankstelle kaufen kannst, ist. Aber der ist natürlich, das, ne, tut den Job. Was aber offensichtlich halt kein Mann hinkriegt. Und auch das kaufen wir dann wieder so, dass sie dann, da ist sie dann sehr promiskuitiv unterwegs, das über einen längeren Zeitraum, und aber keiner der Typen bringt es halt irgendwie so richtig. Jetzt sehen wir von Anfang an immer wieder, wenn die dann irgendwo zu Hause ist oder so, läuft im Fernsehen ein Werbespot, den sie dann auch immer gerne guckt, weil sie den wohl auch schon aus ihrer Kindheit kennt und das halt ein Spot ist, der irgendwie seit 20 Jahren da in Cleveland in der Gegend läuft. Und da sehen wir dann einen jungen Danny DeVito, der ist nämlich Wayne the Pool Guy, der da in der Gegend Pools verkauft und, wie sagt man dann, baut. Ne? Der baut halt bei den Leuten im Garten irgendwelche Pools hin, und der kommt dann auch irgendwann auf sie zu, weil ihr Haus ist so das einzige in der Gegend, was noch keinen Pool hat, und er möchte einen neuen Werbespot drehen, der beinhaltet, dass es einen Hubschrauber-Shot gibt, wo von oben alle Pools in der Gegend abgefilmt werden, und da würde ihr Haus dann rausstechen, weil es ja keinen Pool gibt. Und sie sagt aber so, nee, Pool brauche ich nicht und so weiter. Nachdem sie da jetzt eben ihre sexuelle Safari angetreten hat, trifft sie auch wieder auf Wayne the Pool Guy, der natürlich nicht mehr so aussieht wie in seinem Werbespot, sondern von dieser langen Wellenmähne aus dem Werbespot ist nur noch so ein hässlicher Pferdeschwanz hinter der Platte zurückgeblieben, und so sieht halt Danny DeVito aus, wie er aussieht. Und dann kommen die beiden sich näher. Na klar, weil wer braucht schon den aktuell sexiest man alive, wenn man Danny DeVito haben kann? Weil dann kommt nämlich Wayne the Pool Guy und beeindruckt sie mit seiner riesen Poolanlage bei sich zu Hause, und dann haben die Sex, und dann geschieht es. Der erste Mann, der Priscilla zum Kommen bringt, ist Wayne the Pool Guy Danny DeVito. Alter, ey, wirklich, also diese
Ich bin nicht der offizielle Kirchen-Jesus.
Alter, diese absurde Prämisse, wirklich, ja, gefressen. Aber dass die mir dann verkaufen wollen, dass das nicht nur kein Typ davor hinkriegt, in der sexuell irgendwas auszulösen, da muss Danny DeVito herkommen, Alter.
Tja. Und nicht auf die äußeren Werte kommt's an.
Nee, natürlich nicht. Es kommt offenbar drauf an, wer halt sexuell bei ihr da was auslöst und was nicht. Das Ding ist nur, dass überhaupt, also das ist schon zu einem Zeitpunkt, wo Jack sich eben wieder Mühe gibt, irgendwie mit ihr wieder zusammenzukommen. Er fragt sie auch so, hey, wie sieht's aus? Sollen wir das nicht nochmal versuchen? So. Nee, stattdessen bumst sie lieber Danny DeVito. Mhm. Und du denkst dir nur so, warum? Alter, das hat hier hinten und vorne, das ist, also unglaubwürdiger wird's nicht und es ist sowieso auch überhaupt nicht lustig. Das ist wirklich der einzige Vorteil an diesem Film, ist, dass er kurz ist.
Okay.
Und ich denke mir, das kannst du dir richtig vorstellen, wie sich bei der Prämisse dann so ein paar Leute gedacht haben, ja, okay, cool, das interessiert doch jeden. So eine sexuell frustrierte Frau, die sich selbst als frigide bezeichnet und die dann aber da ihre sexuelle Journey antritt. Und dann ist ausgerechnet Danny DeVito der Typ, der der strahlende Held ist oder was? Alter, was?
Also du hast ja ein Problem mit der Glaubwürdigkeit.
Von vorne bis hinten. Mhm. Also diese ganze Entdeckungsreise, die sie da für sich angeht, Alter, das ist alles so ein das ist ein Rotz einfach. Jetzt habe ich dann im Nachhinein gelesen, dass ursprünglich für diesen Wayne the Pool Guy Burt Reynolds vorgesehen war. Und da hätte ich das Ding noch sehen können.
Da hättest du es gekauft.
Weißt du, weil, also ich habe auch kein Problem im Alter oder mit der Größe oder so, aber also allein, dass man erzählt, dass Danny DeVito so ein charmanter Typ ist, dass sie sich von einem bettelnden Paul Rudd denkt, nee, lass mal, ich bumm's lieber Danny DeVito. Das Ding, tut mir leid, das kriegen die mir nicht erzählt. Also dann muss sie das anders spielen oder es muss anders inszeniert werden oder sonst was, aber das Ding wirklich, also.
Ja gut, aber Parker Posey ist jetzt auch nicht Megan Fox oder so, die ist jetzt auch nicht so ein Supermodel, also. Vielleicht kann man.
Na, aber zweifelsohne, was das Attraktivitätslevel angeht, mehr bei Paul Rudd als bei Danny DeVito. Alter.
Ja, das auf jeden Fall, aber gut, vielleicht hat sie alles durchprobiert und versucht es jetzt mal mit einem älteren, kleinen, unattraktiven Typen und wird dann überrascht durch den
also
Orgasmus.
Das
ist wahrscheinlich
ja
das, wie es im Drehbuch stand.
Na, da waren ja davor eben, als sie da diese Phase hat, wo sie mit endlos vielen Typen unterwegs ist, da waren auch ältere und dicke und kleine und so weiter dabei. Also
okay, das weiß ich nicht mehr.
Das ist jetzt nicht so, als wäre das dann so, ja, ich habe mich jetzt hier durch alle Supermodels gebumst und irgendwie bringt das alles nichts. Vielleicht brauche ich mal einen, der sich aufgrund seiner Optik irgendwie mehr ins Zeug legt oder was weiß ich. Also wie sie das erzielen wollen. Aber nee, das ist einfach so völlig random. Weil er also wenn sie so darüber erzählen, dass das ein Typ ist, der in ihrer Kindheit schon präsent war, dann ist es ja noch unheimlicher. Mhm. Das Ding geht für mich von hinten bis vorne nicht auf, Alter, wirklich. Also ich konnte noch nicht mal über die Absurdität von dieser Handlung lachen. Das hat mich alles nur aufgeregt.
Okay.
Deswegen, es gibt Paul Rudd in so ein paar Momenten, wo ich dachte, okay, cool. Also da hat man halt, ich meine 2006 war er jetzt noch nicht der Star, der er heute ist. Aber zweifelsohne schon auch ein Name und ich fand den da halt schon, ich finde den ausgesprochen charmant und kann auch jetzt durchaus nachvollziehen, dass der halt in so einer GQ-Abstimmung dann irgendwie da ganz oben landet, weil das natürlich zweifelsohne ein wahnsinnig smarter Typ. Und deswegen das Verhältnis, was er da mit Mischa Barton hat und auch diese Faszination, die erzählt sich auch. Und das, ich will jetzt hier überhaupt nicht mit dem alten heteronormativen Ding ankommen, dass in dem Altersunterschied.
Look at that word you just threw out.
Ja, nicht schlecht.
Aus der Hüfte. Nein, weißt du, es ist einfach, es geht mir gar nicht um diese alten Rollenbilder und so. Die Glaubwürdigkeit, und das hat wirklich nicht nur mit Danny DeVito zu tun, das ganze Ding, Alter, wie sie loszieht, sich einen Vibrator kauft und da hast du dann eine Heather Graham, die ihr irgendwie, die sie dann auch noch angrebt, mit der sie dann natürlich auch noch eine lesbische Nummer hat und so und hat aber eine beste Freundin, die eigentlich auch schon die ganze Zeit an ihr rumgräbt, die sie dann aber kalt liegen lässt und denkst du alles so, mit welcher Willkür ist die denn unterwegs? Also will die jetzt wirklich an sich arbeiten und für sich was entdecken oder ist es einfach so, heute so, mal morgen so, ich nehme, was kommt und vielleicht auch nicht und hä? Mhm. Und ey, also die ganzen Figuren, dann hast du natürlich die Figur von Keith David, der hier Coach Popovich spielt, warum auch immer der hier ausgerechnet Popovich heißt, weil das ist eigentlich so einer der erfolgreichsten NBA-Coaches ever, aber gut. Keith David spielt hier Coach Popovich. Die Figur ist auch nur da, um der Figur von Jack die ganze Zeit zu suggerieren, ey, wie kannst du unglücklich sein, wenn du so eine geile Alte zu Hause hast? Du hast die schönste Frau in Cleveland geheiratet und bist unglücklich mit der, ey, mich würde das voll glücklich machen. So, really? Alter, dann echt Heather Graham und Liza Minnelli, Alter, die ist dann so ein Masturbationscoach oder die Frauen die Liebe zu ihrer Vagina näher bringen soll, Alter, und das ist auch nur so fucking Fremdscham, Alter. Wirklich, konnte in diesem Film nicht viel Positives sehen. Surprise, surprise, war ein Flop. Hat 5 Millionen gekostet, hat gerade mal irgendwas über 600.000 eingespielt. The O in Ohio.
Ziemlicher Rant.
Digga. Der hat mich wirklich aggro gemacht, der Film. Und dann war ich eben aber auch schon froh, dass er zumindest irgendeine Emotion bei mir ausgelöst hat, weil lustig war das nicht.
Mhm.
Also gar nicht. Und gerade auch im Hinblick auf so ein Romance-Genre ist das hart frustrierend, Alter. Das ist voll der Tritt in die Nüsse, weil am Ende dachte ich so, im Ernst, so lasst ihr das Ding jetzt ausgehen? Das ist das Ding, sie will Danny DeVito? Alter, really? So, Alter.
So ja. Endet der dann auch, ja?
Ja, klar.
Ich weiß es nicht mehr.
Ja, Wayne the Pool Guy ist es.
Ach so, sie kommt dann nicht nochmal zurück zu Paul Rudd?
Nee.
Okay.
Obwohl er halt wirklich bettelnd dasteht, ne?
Mhm.
Und das ist ja auch das Ding.
Zumindest also, ist es nicht vorhersehbar.
Danny DeVito lullt die auch voll creepy ein, so. Also, das hat stellenweise wirklich so, also geht schon in Richtung sexueller Straftäter, hey, das ist wirklich nicht cool.
Ach so.
Naja. Eben, und dann diese ganze Nummer mit, ach ja, ich kannte dich ja schon als Kind und so. Ach ja, geil. Ekelhaft, echt.
Ja gut, das soll wahrscheinlich der Witz sein, dass es so creepy ist.
Ja, und sie entscheidet sich aber halt für den Creep.
Ja, eben.
Also, what the fuck?
Hm.
Also, weißt du, allein auch, wenn du dir jetzt da die Mühe machen möchtest, irgendeine Message rauszuhören, weil jetzt so im Hinblick auf Female Empowerment und sonst was, klar, ist cool, dass die Frau sich nimmt, was sie will, aber dass eine Frau mit so einem Problem, wo auch gar nicht groß drauf eingegangen wird, wo das Problem vielleicht herkommt, ne? Also, weil so eine, ob wenn du jetzt frigide bist oder sexuell frustriert über so einen langen Zeitraum, dann liegt das Problem wahrscheinlich nicht nur am Mann. Mhm. So, das wird aber eben in der Therapie auch gar nicht groß thematisiert. Also eben auf den Ursprung des Problems wird dir inhaltlich überhaupt nicht eingegangen. Die Lösung ist, kauf dir einen Vibrator. Und dann ist der Mann halt ersetzt. Und eben, wo da der Ursprung des Problems ist und so, völlig drauf geschissen, weil die Lösung ist dann am Ende, ja, ich schnapp mir den Typ dann offenbar, der meine Kindheit schon in Form von einem Werbespot halbwegs glücklich gestaltet hat. Ich meine, what the fuck? Ja. Also ich sag mal was zu den Punkten, dann können wir das auch lassen. 5,5 gibt's auf IMDb. Metascore ist für mich bei unverständlichen 48. Was geht denn ab?
Ich muss zugeben, ich bin auch in der Region. Also ich habe 2,5 Sterne gegeben bei Letterboxd, entspricht 5 Punkten.
Alter, The Lone Ranger hat einen Metascore von 37 und The Owen Ohio von 48.
Ja, mir tat er nicht so wie dir. Also ich fand es auch eine unterdurchschnittliche Komödie und fand es jetzt nicht mega, aber ganz so am Haten, ganz so am Ranten war ich nicht, das weiß ich noch.
Weißt also du, auch wenn der absurd wäre, um lustig zu sein, wie es die meisten Comedies sind, die ich ja feiere, dann hätte ich da auch überhaupt keinen Stress mit. Aber der ist absurd, weil er nicht lustig, also weil die Geschichte so behindert ist und das ist aber ernst gemeint.
Aber zumindest ist er kurzweilig, das weiß ich noch. Also man konnte sich den irgendwie so weggucken, also es ging, auch wenn er sehr absurd ist.
Ja. Ja, ging mir, wie gesagt, nicht so. Ich habe mich da echt stellenweise tierisch aufgeregt. Und Metascore 48. Auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 4,7. Das entspricht 23% Empfehlung vom Publikum. Immerhin 2,9. Auf Letterboxd ist der bei einer 2,5.
Ja, das entspricht alles so meinem Tenor.
Ja, ich bin hier drunter. Den rätst du nicht, ne?
Weiß ich nicht.
Ach so, willst du raten?
Naja, wenn...
Now I know some people found this movie fun, but me, I'd rather spend 2 hours having root canal work done.
Du klingst halt so, als wärst du ziemlich weit unten. Insofern, vielleicht ist der ganz einfach zu raten.
Deswegen, gerade weil ich hier wahrscheinlich weit unten bin, bilde ich mir ein, dass das nicht einfach ist zu raten. Aber kannst du natürlich machen, wie du willst. Also, ich glaube, es gäbe einfachere, aber das bleibt dir überlassen.
Na gut, nee, dann rate ich dir nicht. Aber ich würde auf eine 1,5 tippen, wenn ich
rate. Im Ernst? Ja, das wäre richtig.
Ja, das wäre richtig gewesen. Also.
Das wäre geil, Alter. Wie kommst du denn jetzt hier auf 1,5?
Ist ja lustig, ey. Ja, okay, dann brauche ich ja eh nicht notieren. Also, wie witzig.
Ja. Mega.
Abgefahren.
Läuft.
Okay. So, jetzt bringst du ein und dann bringen wir ihn gemeinsam. Oder wie machen wir das?
Ja, so machen wir das.
Alright.
Dann komme ich jetzt mit meinem ersten Film und es war einfach zu verlocken, weil ich wollte beide Filme, die ich heute bringe, in der Support-Episode ursprünglich bringen und dann fiel mir auf, dass die eine Gemeinsamkeit haben. Und an dem Tag, wo diese Episode erscheint, erstmal Happy Birthday, Mami. So geht's erstmal los. Wir schreiben nämlich den 22.02.2022, wo die Episode rauskommt.
Oh, fuck. Okay.
Und das ist schon geil. Und deswegen von mir ein Film mit dem Namen 222.
Oh.
Das hat einfach zu gut gepasst.
Das ist sehr smooth, ja.
Insofern musste der sein. Und sogar mein zweiter Film hat die Zahl 22 im Titel.
Okay.
Insofern ist das, war das einfach zu verlockend, dieses Gimmick mitzunehmen und in der heutigen Episode diese beiden Filme zu bringen.
Mensch, und 11/22/63 hatten wir ja schon.
Ja, das war schon. Ansonsten, wenn das ein Thema wäre mit mehr Filmen, wären wir wahrscheinlich hätte ich noch mehr gefunden, wenn ich jetzt nach 22 gesucht hätte. Aber das war wirklich reiner Zufall, dass ich die beiden so kurz hintereinander gesehen habe. Es fiel mir auch im Nachhinein erst auf, dass ich gesagt habe, okay, eigentlich ist es geil, dass die beiden in der Support-Episode kommen. Mhm. Da dachte ich so, warte mal, nächste Woche meine Mutter Geburtstag. Und sie meinte zu mir, ist eigentlich ein abgefahrenes Datum, weil... Mhm. Und dann dachte ich, okay, den Film 222 am 22.02.2022 zu bringen, besser geht's nicht.
Ja, Mann, krass.
Du hast wahrscheinlich noch nie was von dem Film gehört, weil der ist recht unbekannt. Apropos unbekannt, das haben wir gar nicht erwähnt. Owen, Ohio haben gerade 1300 Leute gesehen bei Letterboxd.
Ach so?
Das ist schon mega selten. Und bei Jack and the Beanstalk kann man das Ganze sogar unterbieten. Der steht bei 487 Leuten, die den geguckt haben. Mhm. Das ist super wenig. Also haben wir jetzt hier teilweise richtig seltenes Zeug rausgekramt. Und mein nächster Film, der ist auch nicht besonders bekannt, den kenne ich viele, ist aus dem Jahr 2017 und heißt mit Untertitel 222 Zeit für die Liebe.
Mhm.
Ist das schön?
Ich überlege gerade, 2017 hast du gesagt?
2017.
Nee, dann kenne ich den nicht. Aber weil ich habe schon mehrere Filme, die nur so eine Uhrzeit oder eine Zahl im Titel haben, gesehen und ich habe gerade versucht zu sortieren, ob der dazugehört, aber dann nicht.
Wie heißt denn der mit Patrick Swayze und Jessica Biel?
Ja eben, das war doch auch nur so eine Uhrzeit,
oder nicht? Der ist auch irgendwie 8 noch was oder so, ja.
Ja.
Okay, Paul Curry hat die Regie geführt. Der hat einen Film produziert über Jim Stiles. Das ist so eine Sportler-Doku, die hat tatsächlich 9,0 bei IMDb, deswegen fiel mir die auf und hab die rausgeschrieben. Das ist auf jeden Fall eine krasse Bewertung. Der ist eher bekannt, dass er Filme produziert hat, die man kennt. Der produzierte unter anderem Rampart mit Woody Harrelson und Hacksaw Ridge hat er produziert.
Oh, okay.
Also da war er hinter den Kulissen tätig.
Oscar-prämiertes Ding.
Richtig, regiemäßig noch nicht ganz so viel gemacht. Und das Drehbuch war von Nathan Parker. Und der hat ein einziges Drehbuch geschrieben. Moon. Vor diesem Film.
Oh, geil.
Und das war ein geiles, ja.
Ja, Mann.
Sam Rockwell. Guter Film.
Richtig guter Film.
So, 222 steigt mal in die Handlung ein. Das Genre ist hier Drama, Mystery, Liebesfilm. Hauptrolle, Mikael Huysman.
Mhm.
Kennen wir aus diversen Serien. Ich hatte ihn ja schon Orphan Black. Wir hatten ihn bei Game of Thrones. Spielt bei vielen Serien. Aus Tremé kenne ich ihn natürlich. Habt ihr auf jeden Fall schon mal gesehen. Der spielt Dylan. Und Dylan arbeitet in der Flugzentrale im John F. Kennedy Airport. Der koordiniert so An- und Abflüge und guckt, wann welches Flugzeug dann starten darf und wann andere Flugzeuge wieder landen dürfen, damit da irgendwie keine Unfälle passieren.
Also ist er Fluglotse?
Nee. Fluglotsen sind ja die auf dem Feld stehen. Er ist
Fluglotsen sind die im Tower sitzen.
Fluglotsen sind die im Tower sitzen?
Nee, Mann.
Ist das so?
Yes, sir.
Wie nennt man die auf dem Feld stehen und mit den Dingern wedeln? Das waren für mich immer Fluglotsen.
Nee. Okay, würde vom Wort her Sinn ergeben, dass das die Fluglotsen sind, aber nee, Fluglotsen sind die, die im Tower sitzen und dem Flugzeug erzählen, den und den Slot kriegst du um die und die Uhrzeit, der und der Runway.
Okay.
Ja.
Dann ist er Fluglotse. Und zurück zu meiner Frage, wie heißen die Typen, die auf dem Runway stehen?
Das frage ich mich auch gerade, keine Ahnung.
Das ist ja interessant, okay. Vielleicht sind das auch Fluglotsen und haben zwei verschiedene Arbeitsplätze, kann ja auch sein.
So, du hast heute die Schicht, du hast heute die Schicht. Das ist ja ich glaube, das ist einer der Berufe mit den kürzesten Schichten.
Ach so?
Ja, ja, weil die so hochkonzentriert sein müssen in der Zeit, dass die wahnsinnig kurze Schichten nur haben.
Genau.
Und der hier war nicht besonders fokussiert, weil es passiert fast ein Unglück, als er recht knapp nämlich zwei Maschinen fast zum Kollidieren bringt.
Jetzt aber der Guess hier.
Yes, dynamic wordplay. High school kids love that.
Was habe ich denn gesagt?
Ja, weil er nicht so fokussiert war.
Ach so. Fokussiert ist jetzt schon für dich hier ein...
Nein, dass du das aufgegriffen hast, Mann.
Ach so, dass ich es aufgegriffen habe. Jetzt verstehe ich. Ja gut, okay.
Schon, ich bereue es, diesen Button gedrückt zu haben.
Er bringt jedenfalls fast diese beiden Maschinen zum Kollidieren, schafft es aber noch, die so hinzulotsen, dass die aneinander vorbeirauschen. Mhm. Wird aber trotzdem suspendiert aufgrund dieses Vorfalls und aufgrund dessen, dass er da fast 300 Menschenleben auf dem Gewissen hat. Und in einem dieser Flugzeuge saß Sarah. Eine sehr hübsche Galeristin. Die wird gespielt von Theresa Palmer.
Naja.
Bei mir, Stein im Brett seit Take Me Home Tonight oder Warm Bodies finde ich sehr, sehr gut. Mhm. Die Australierin. Und die Wege der beiden sollen sich dann nach diesem Ereignis natürlich nochmal kreuzen. Und als sie sich wieder treffen, sind die relativ schnell schockverknallt.
Natürlich.
Und dann beginnt so eine schwülzige Love Story. Hier wird auch kein Fettnäpfchen ausgelassen. Er kommt halt zu ihr auf Arbeit unangemeldet und bringt halt so ein Blümchen mit, was er gepflückt hat. Und ist erstmal unangenehm berührt über diese Aktion, weil er sagt so, oh Mann, das war dumm, oder? Und dann nimmt sie aber das Blümchen und steckt sich das so ins Haar, so weißt du, so hinter ihr Ohr. Ich dachte, oh Gott.
Okay.
Und hier wird auf jeden Fall kein Klischee weggelassen. Und dort sorgt übrigens auch ihr Ex für eifersüchtige Blicke, weil der Typ, für den sie gerade die Galerie leitet, das ist nämlich ihr Ex-Freund, mit dem sie davor lange zusammen war. Mhm. Und der findet es natürlich nicht so geil, dass sie so umgarnt wird von unserem neuen Typen. Jetzt kommt die Mystery-Komponente ins Spiel bei dem Film.
Ach stimmt, gibt's ja auch noch.
Die gibt's auch noch. Dylan träumt, oder vielmehr hat er Visionen, immer zur gleichen Uhrzeit, nämlich um 14.22 Uhr, sprich um 2.22 PM, über einen Vorfall, der sich vor 30 Jahren zugetragen hat, in der Grand Central Station.
Das ist ja das hier.
It's the most specific superpower!
Wer braucht denn sowas,
ey? Ja, Superpower, die hat er sich nicht ausgesucht, aber gut. Das hat man ja,
ist ja meistens so. So.
Ich weiß nicht, ob man das als Superpower bezeichnen würde.
Nee, eben, ist ja super stressig, ey.
Genau, er träumt wieder und hat Visionen über diesen Vorfall vor 30 Jahren. Da wurde an der Grand Central Station nämlich eine schwangere Frau niedergeschossen von einem Typen mit einer Knarre. Und im Laufe mehrerer Tage hintereinander, das fängt halt alles erst an, nachdem dieser Vorfall war, mit diesen beiden Flugzeugen.
Okay.
Und dann fällt ihm auf, dass sich immer um Punkt 2.22 bestimmte Dinge in seinem Tagesablauf wiederholen. Mhm. Wenn er rausgeht, dann wird ein Fahrradfahrer fast überfahren. Und du siehst ein Auto zum Beispiel, wie er ihn anhubt und so. Das ist immer an der gleichen Ecke. Du siehst halt immer irgendwie die gleichen Leute, die gleichen Unterhaltungen führen. Und es passiert immer zu dieser Uhrzeit.
Aber es ist kein Time Loop. Also der ist nicht immer am gleichen Tag, sondern...
Nein, nein. Das sind immer die darauffolgenden Tage. Nur um 2.22 wiederholen sich bestimmte Sachen. Aha. Auf der Straße hört er immer zur gleichen Zeit ein Baby schreien. Er hat immer das Hupen. Er fährt mit dem Fahrrad halt lang und bekommt halt mit, so dass die Sachen sich wiederholen,
ja,
die er schon ein paar Tage vorher erlebt hat.
Okay.
Und fährt dann natürlich zur Grand Central Station, wo er diese Vision hat und sieht auch immer die gleichen Typen an Leuten. Er sieht eine schwangere Frau stehen, er sieht irgendwie so einen Typen mit einem Arbeitskoffer, sieht so eine Gruppe von Kindern vorbeirennen.
Aber es sind nicht die gleichen Menschen?
Nein, nein, das sind nicht die gleichen Menschen, das sind immer andere.
Ist ja abgefahren.
Und dann gilt es darum, rauszufinden, was da mit ihm abgeht, ob er da langsam abdreht oder ob das Ganze vielleicht ein tiefergehendes, mysteriöses Geheimnis ist. Das ist 2.22, Zeit für die Liebe. Und dazwischen ist natürlich diese Beziehung zwischen Theresa Palmer und ihm. Und sie fragt sich natürlich, ob der ein bisschen freidreht oder ob mit ihm alles okay ist, aber ist natürlich unsterblich in ihn verliebt und versucht natürlich zu verstehen, was der da gerade durchmacht.
Also ohne diese Liebesgeschichte klingt es nach was ich interessant finde. Aber jetzt frage ich mich, wie gut die das hinbekommen mit der Balance um diese Mystery-Story und der Liebesgeschichte.
Nicht gut. Also selbst die Mystery-Story, die trampeln so in jedes Klischeeloch, was man sich irgendwie vorstellen kann. Die Mystery-Story ist vielleicht interessant so für 12-jährige Mädchen, die irgendwie Michael Hüßmann süß finden und die Geschichte zwischen ihm und Theresa Palmer cool. Und dann haben wir noch so eine kleine Mystery-Komponente wie aus so einem Sat.1. Ich will jetzt nicht Vampire Diaries sagen, aber es gibt ja tausende von diesen Serien, wo die irgendwelche so Mystery-Schmufigs irgendwie drin haben in so einer Folge. Mhm. Und gerade diese Story mit diesem Bahnhof, was sich immer in Visionen wiederholt und wo er halt rauszufinden versucht, was es damit auf sich hat, und die Auflösung ist halt auch voll bescheuert. Also, nicht gut. Kann ich nicht empfehlen.
I find the mystery genre disgusting. I hate being titillated.
Siehst du? Passt gut.
Deswegen verzichte ich auf solche Filme.
Der ist einfach mal auch der, der hält den absoluten Minusrekord, was den Kino-Release, also was den Kino-Einspiel angeht im Jahr 2017. Mhm. Weil der hat, nach der ersten Woche, hat er $422 eingespielt.
Oh fuck.
Weltweit.
Okay.
Da verdiene ich, in meinen DJ-Zeiten verdiene ich in 1,5 Stunden ungefähr so viel. Wie Gangster. Dieser Film hier weltweit eingespielt hat. Peinlich. 2,22. Peinlich.
Oh Mann.
Nee, leider sehr viel Klischees und sehr schwülstig und nicht gut inszeniert und von so einem komischen Mystery-Score unterlegt, der so klingt, als hätte Enya die Musik komponiert, so mit so geheimnisvollen Choros und so, der gesungen wird. Das ist echt, nee, das war nicht gut. Den kann man sich klemmen.
Oh fuck.
Ich meine, ist auch so ein Film, den nicht viele gesehen haben wahrscheinlich. Jetzt habe ich hier vergessen, den zu.
Wie lange geht der denn?
Der geht 98 Minuten.
Okay, ist es dann zumindest so, dass man da bequem durchkommt oder hat das Längen?
Ja, wenn der Film scheiße ist, ist der Film scheiße. Also dann hat er auf jeden Fall Längen.
Aber du weißt doch, haben wir es doch oft von, dass das schon ein Unterschied ist, ob er halt scheiße ist und es trotzdem passiert die ganze Zeit was oder ob du dich halt langweilst dabei.
Den haben immer 7100 Leute gesehen. Ich habe mich schon zum größten Teil gelangweilt.
Wow, okay.
Aufgrund der Inszenierung, die als Klischee beladen ist und die beiden spielen halt, weiß ich nicht.
Irgendwas Positives an dem Film?
Nee. Nicht wirklich.
Okay.
Soll ich mal zu den Punkten rüberleiten? Weil viel mehr würde ich jetzt zu 2022 Zeit für die Liebe jetzt nicht mehr erwähnen wollen, weil ich wüsste jetzt nicht mehr, was ich hier noch anhängen sollte. Ich habe hier nicht viel Gutes zu verlieren. IMDb ist bei einer 5,8. Hat keinen Metascore, hab keinen Metascore gefunden. Rotten Tomatoes 3,2, 2,8 von 5 von Audience immer noch und Letterboxd hier bei einer 2,5.
Das klingt ja recht gnädig. Also Letterboxd jetzt.
Ja.
Alter, das ist schwierig tatsächlich, weil das ist ja jetzt schon so ein bisschen das Pendant hier zu Owen, Ohio. Deswegen, ich hätte auch gesagt, dass du so in der Region bist. 1,5, 2 Punkte und ich sag jetzt mal passend zum Titel 2 Punkte.
Fast. 1,5 wäre richtig gewesen.
Shit. Arr,
1,5.
Ersten Impuls. Verdammte Axt, ey. Ich dachte, das wäre jetzt witzig, wenn du hier auch bei 1,5 bist. Aber dann.
Das wäre wirklich witzig, ja. Das habe ich auch gedacht. Das war so zwei hintereinander Filme bringen, die 1,5 Punkte bringen, hatten wir selten. Dann dachte ich so, okay, der sagt es wahrscheinlich.
Wie groß ist die Chance, ey. Abgefahren. Jetzt ärgere ich mich natürlich, aber egal.
So groß war die Chance, wie die beiden verschiedene Zufälle dann verbunden sind. Ja, schade um die beiden Schauspieler, die ich ja sehr mag. Also es ist ein sehr,
klingt
sehr
übel, richtig übel.
Gut aussehendes, charmantes, sexy Leinwandpärchen. Aber es reicht noch nicht für einen guten Film.
Hätte auch ein Netflix-Film sein können, so. Das klingt zumindest so.
Ja, auf jeden Fall. Das passt gut. Irgend so ein Netflix-Release mal so irgendwie, der mal die ersten 3 Tage so auf Platz 6 schießt und dann abrutscht. Auf jeden Fall.
Mhm. Na gut, kommen wir zu etwas hoffentlich erfreulicherem. Unserem Auftragsfilm.
Wir haben einen Auftragsfilm.
Yes.
Timo aka Theo. Der Weltenschreiner.
Ja, der Theo.
Ja.
Ja, hört nicht auf, lustig zu sein.
Nee,
schade.
Das bleibt jetzt.
Den Namen hat er jetzt weg, aber wollte er auch so. Der hat uns einen Film beigesteuert aus dem Jahr 2005. Der heißt Mirror Mask.
Nie gehört vorher. Wie ging's dir?
Genauso.
Auch noch nie gehört vorher?
Nein.
Okay, ist interessant.
Wusste nicht, dass dieser Film existiert und bin aber ganz froh, den gesehen zu haben.
Okay, ich bin gespannt, weil ich find's ganz lustig, dass wenn Lee von mir, weil ich nehme ja natürlich die Auftragsfilme entgegen oder sammle die Lose ein so bei den einzelnen Plattformen und das ist geil, was Lee meinte, wenn ich ihm so die Filme vorlese und er googelt kurz, was es ist, erkennt er teilweise die Supporter, die dahinter stecken. Also, dass du so,
ach so
bei ihm hast du ja gleich gesagt, okay, ich weiß von wem der ist von Timo wahrscheinlich. Oder ich so, klar. Ja, der ist von Timo. So. Das finde ich ganz witzig, dass du anhand der Filmwünsche erkennst teilweise, wer dahinter steckt und wer sich den gewünscht hat.
Mhm. Ja, bei manchen ist es offensichtlich. Und er sagt uns ja immer wieder, dass er dem Genre Fantasy generell, dass er das sehr mag.
Fantasy, Sci-Fi, von ihm ist die Alien-Reihe. Und ein paar Sachen haben richtig gut bei uns abgeschnitten. Andere Sternwanderer nimmt er mir, glaube ich, immer noch übel.
Mhm.
Nicht so gut. Insofern ganz witzig, dass hier der gleiche Drehbuchautor ist.
Der gleiche Autor, ja.
Das hat gut gepasst. Insofern kommen wir zu Mirror Mask,
ja.
Im Jahr 2005.
Ich hatte ja auch schon was von dem Autor.
Ach, du hattest auch was von ihm.
Na, Good Omens.
Ach, stimmt, ja, die Serie. Richtig, da schreibt er auch dran. Und das ist einfach mal der Autor von Prinzessin Mononoke.
Ja, von der englischen
von der,
Version.
Ja, genau, von der englischen
hat
Version.
Die Übersetzung aber. Gemacht, ja. Trotzdem ja, und auch Beowulf und sowas geschrieben, ne? Also schon alles ziemlich Fantasy-mäßig. Mhm. Oder zumindest das, was ich gesehen habe. Aber eben nicht nur gut, würde ich sagen. Aber Good Omens ist bei mir ja sehr gut weggekommen.
Ist doch nicht jetzt gerade eine zweite Staffel rausgekommen? Vor kurzem?
Ach echt?
Ja.
Oh cool. Okay.
Ich glaube, die ist gerade released worden, die zweite Season. Hat ja auch eine Weile gedauert.
Ah, fuck, mit Serien komme ich gerade echt nicht hinterher, Alter. Das ist so viel.
Ja, war ja, glaube ich, eine der ersten Folgen, wo du die rezensiert hast. Ja. Das war ja ganz am Anfang.
Stimmt, ja.
Und ich meine, jetzt sind wir fast 3 Jahre alt und jetzt kommt die zweite Staffel.
Mhm.
Schon krass, wie die sich Zeit lassen.
Aber cool, dann gucke ich da mal rein. Ja, die war ja auch sehr aufwendig gemacht.
Mhm. Ja, aber siehst du, erinnere dich mal ans lineare Fernsehen. Da sind die Staffeln immer pünktlich, jedes Jahr. Ja. Zur gleichen Zeit sind die dann auch wieder rausgekommen.
Mhm.
Und im Streamingdienst ist manchmal so, ja, war es 3 Jahre, war es 5 Jahre, war es 1 Jahr, mal so, mal so.
Ja. Ja, der Regisseur hat mir aber gar nichts gesagt. Dave McKean hat 15 Credits und hat hier eben mit Neil Gaiman das Drehbuch geschrieben. Ich kannte nichts von dem.
Ich schon.
Ah ja?
Ich wusste natürlich, der hat im Art Department bei Harry Potter, der Gefangene von Azkaban, gearbeitet.
Ja.
Das habe ich mir im Nachspann gemerkt.
Mir ging es um die Regie-Credits. Kanntest du was von seinen anderen Filmen?
Nee, davon kann ich nichts. Aber der bekannteste Film ist sicher der und da war er halt, wie gesagt, im Art Department tätig.
Ja.
Hat noch nicht allzu viel gemacht.
Nee, aber ich habe mal geguckt, was er so gemacht hat und der scheint auch sehr Fantasy-affin zu sein.
Überhaupt sehr wenig bekannte Leute, die überhaupt an dem Film mitgearbeitet haben. Also selbst unter den Darstellern.
Stimmt,
ist ja. Der bekannteste, prominenteste Name ist wahrscheinlich Stephen Fry.
Mhm.
Der hier einer Figur die Stimme geliehen hat. Ansonsten alle anderen Darsteller hätte ich jetzt niemals irgendwo zuordnen können. Also primär britisch, muss man sagen.
Ja.
Der Cast.
Mhm.
Ja, nicht so die bekanntesten Leute.
Nee. Also als ich dann bei so ein paar Leuten die Credits gelesen habe, ist mir schon auch aufgefallen, ah okay, ja, da habe ich den gesehen und so, aber keine Leute, die mir groß hängen geblieben sind.
Mhm.
Und ja, ist ja auch ein kleinerer Film, ne? Deswegen klar, dass jetzt hier nicht die A-Lister
absolut
am Start sind.
Jetzt bin ich mal sehr gespannt.
4 Millionen hat er gekostet.
Mhm.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, was du da sagst. Ich fand erstmal vorweg spannend, dass das eine Jim Henson-Produktion ist.
Ja, genau. Produziert komplett von der Jim Henson Company.
Und das ganz ohne Puppets. Muppets.
Leider. Kann ich jetzt schon mal vorwegschießen.
Ja.
Weil, wenn ich lese, produziert oder irgendwie created von der Jim Henson Company, erwarte ich natürlich fantasievolles Puppeteering, wo ich ja ein riesen Fan bin. Und ich mag das ja total und bin ja ein großer Fan von den Muppets. Oder von diesem Puppeteering von der Jim Henson Company. Insofern ist es ein bisschen enttäuschend, dass hier primär mit CGI gearbeitet wird, weil das ist eigentlich nicht das, was ich erwarte, wenn ich sehe, Jim Henson hat hier irgendwie, oder seine Company hat hier irgendwie das Sagen.
Ja. Ja, das fand ich vor allem gemessen am Budget auch schade.
Mhm.
Weil ich dann eben schon an einigen Stellen dachte, oh ja, okay, das wäre mit mehr Kohle halt sehr viel geiler gegangen oder hätte dann halt besser ausgesehen. Deswegen, also man muss da schon Abstriche machen.
Und mit Puppen ist es halt nicht so echt, aber es ist ja halt trotzdem charmanter und das ist irgendwie cooler, weil es so handgemacht ist. Und ich glaube, dass der, also mit Muppets hätte der Film wahrscheinlich 2-3 Punkte mehr von mir bekommen.
Ja,
das
aber
ist das Fazit.
Der wäre wahrscheinlich trotzdem anders aufwendig gewesen, weil die machen ja hier wirklich schon eine ganze Welt auf.
Ja.
Und das, ja, weiß ich nicht, ob das mit Puppen so ohne weiteres gegangen wäre.
Ja, gut.
Trotzdem habe ich an manchen Stellen, habe ich trotzdem für mich so ein bisschen Labyrinth Vibes gehabt, weißt du, dass das, also ich finde, nur weil CGI ist, hat das trotzdem vom Feel her jetzt nicht, also ist das nicht ganz unverwandt.
Mhm. Also was die Art des CGIs angeht, kam bei mir Silent Hill Vibes hoch. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, die Verfilmung.
Doch, den habe ich gesehen. Ja, ich weiß, aber das wahrscheinlich auch wegen der Farbe und so, ne?
Das Color Grading, genau, die Welt, die da aufgemacht wird,
da sind die auch
in so einer Dimension, weißt du, in so einer Parallelwelt.
Ja.
Und da hatte ich tatsächlich auf jeden Fall, auch wenn das ein komplett anderes Genre ist, hatte ich so ein bisschen Erinnerung an Silent Hill.
Also sowieso, was hier so die Optik angeht, musste ich auch voll an Terry Gilliam denken. Ich habe mir immer gedacht, so, boah, wenn den Film Terry Gilliam für 100 Millionen gemacht hätte, wäre das so ein krasser Film. Oder ich finde auch optisch, so was hier so manche Figuren angeht, ich habe mich da auch an Dali und solche Künstler stellenweise zurückerinnert.
Okay.
Also deswegen.
Hohe Vorbilder.
Ja, die finde schon. Also der macht hier optisch ein paar interessante Sachen, aber ja, eben, das Budget ist hier halt leider so eine Sache. Willst du erzählen, worum es geht?
Ich kann es mal probieren.
Ja.
Also im Grunde genommen dreht sich der Film um die junge Helena.
Mhm.
Wie alt ist sie? 13?
15.
15 ist sie, okay.
Ja.
Und die arbeitet mit ihren Eltern im Zirkus. Mhm. Macht halt so eine Jongliernummer und im Zirkus hat man halt so eine Artisten, die da an Trapezen hängen. Du hast so einen Clown rumrennen, halt so wie man sich einen Zirkus vorstellt. Die hat aber keinen Bock mehr auf das Leben dort. Lässt auch ihre Mutter, die sie wieder aus ihrem Waggon da holen wollen, wo die halt sich umziehen und wo die halt irgendwie schlafen.
Ja, Wohnwagen.
Wohnwagen, genau. Sagt sie hat ihre Mutter, dass sie gar keinen Bock mehr hat auf dieses Zirkusleben und im Affekt wünscht sie ihr den Tod.
Mhm.
Kann man schon hier formulieren.
Ja.
Und kurz Zeit später bricht die Mutter zusammen und kommt ins Krankenhaus.
Mhm.
Schlechtes Timing.
Ja.
Und eines Nachts, also kurz darauf, wacht die kleine Helena auf, tritt quasi vor die Tür und landet in so einem Fantasiereich.
Mhm.
Und geht dann über in so ein Fantasiereich, das zum Teil aus Licht und zum Teil aus dunklen Schatten besteht. Und halt von vielen Fantasiefiguren bewohnt ist. Und mit Hilfe, ich weiß nicht, was ich erzählen soll, aber mit Hilfe einer magischen Maske kann sie halt das Schattenreich zerstören, kann die Schatten dann praktisch so zurückdrängen und zurück in die eigene Welt kommen.
Ja. Das sind da quasi zwei Königreiche, gegnerische Königreiche und eben dieses, es gilt dann dieses Schattenreich zu besiegen, um wieder in die Realität zu kommen, ja.
Genau, der Aufhänger ist halt diese Mirror Mask, diese magische Maske, die sie halt braucht, um das Ganze zu
ja.
erreichen und auch zurückzukommen.
Und ich glaube, man kann schon verraten, dass das Ganze im Endeffekt sowas wie die Verarbeitung von dem 15-jährigen Mädchen mit dem Vorfall von ihrer Mutter ist.
Auch das, ja.
Oder?
Ja.
Also, weil ich glaube, das ist ja nicht real zu verstehen hier. Also, ist ja, also ne, wie jetzt bei Labyrinth war das ja dann quasi so ein Traum.
Jetzt spoilert er hier sämtliche Filme durch. Sag mal, was ist denn los hier?
Ist das für dich ein Spoiler?
Ja klar, das wird doch erst am Ende aufgelöst bei Labyrinth.
Nee, das fängt doch... Ist das so?
Ja.
Okay, dann tut's mir leid.
Aber ey... Dann, wir haben die Spoiler-Triangel noch nicht aufgelöst. Insofern, ja, wir sind noch mitten im Spoiler-Kapitel drin von Oh, Ohio. Also.
Du musst einfach das Kapitel ein bisschen später setzen.
Genau, ja, ich stretche das Kapitel einfach einen Tick.
Nee, aber mir geht's drum, also bei solchen Filmen hast du jetzt zu hier in dem Film am gewissen Zeitpunkt, wie ich gedacht, ja, die ist jetzt in dieser Welt oder so. Ich finde spätestens bei dem ersten Blick auf das andere Ich in ihrem Zimmer war klar und dann auch den Blick auf die Mutter im Krankenbett ist klar, das ist hier eben... ihre Verarbeitung des Ganzen.
Ja, das passiert relativ früh. Aber man kann natürlich auch mit den Gedanken spielen, ob das jetzt wirklich ein Fantasy-Reich ist oder ob das jetzt, also es ist beides möglich, sagen wir mal so.
Ja, das ist ja auch beides, eben funktioniert ja auch beides.
Ja.
Ich glaube nur, dass eben so die Message des Films geht so ein bisschen in die Richtung.
Was mich übrigens von der Story extrem an Coraline erinnert hat,
mhm.
von den Leica Studios, den hast du, glaube ich, noch nicht gesehen, meintest
nee.
Du? Weil der ist ganz ähnlich von der Prämisse und da waren es halt so Stop-Motion-Figuren.
Mhm.
Und der hat mir gut gefallen und der hat eine ähnliche Story, muss ich mal sagen.
Okay.
Zurückwirkend betrachtet wie Mirror Mask.
Ja, also ich glaube eben sowas wie Labyrinth ist da auch ähnlich. Jetzt mal so rein, was den Storybogen angeht. Ich glaube, das hat es schon öfter gegeben. Aber ich finde eben, die haben hier schon einiges gewagt. Manches hat für mich wahnsinnig gut funktioniert, anderes so gar nicht. Also das ist tatsächlich, war bei mir stark abhängig vom jeweiligen Stil, in dem das gerade stattfindet. Ne? Ich finde zum Beispiel diese, eine der ersten Sequenzen in der Fantasy-Welt ist die Nummer, wo diese dunkle Masse am Boden kriecht und sie dann in diesem Raum ist, wo die Bücher in den Regalen an der Wand sind.
Die sie halt fangen muss mit dem Kescher.
Was?
Meinst du jetzt die Szene oder was in der Bücherei?
Nee, dann kommen dann da raus, weil sie die Bücher so auf den Boden werfen und dann gleiten die.
Ach so, das ist
also gleich so mit die erste Sequenz in dieser Fantasy-Welt.
Ja.
Das fand ich optisch zum Beispiel war so gar nicht meins.
Okay.
Und dann war ich froh, dass das nicht so weiterging, ne? Weil danach wird's ja optisch schon, also eben, ich finde, die machen da verschiedene Stile durch. Das ist auch gar nicht so, dass sich das jetzt hier in einem so durchzieht.
Und die Taubengorillas fand ich auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Das war schon ein interessantes Design.
Also gab echt ein paar richtig coole Figuren und eben manche Sachen mochte ich auch optisch sehr, wie die gemacht waren. Aber eben, ich habe das Gefühl, manchmal haben sie sich dann halt so ein bisschen übernommen in dem Versuch oder eben manches hat für mich jetzt halt nicht so funktioniert.
Mhm.
gibt ja diese eine Stelle, wo sie dann, wo ihr Vater ja auch in dieser Fantasy-Welt auftaucht, ne?
Ja.
Der nicht in der Welt nicht ihr Vater ist, aber der halt da diese eine Funktion hat
und sie sieht mit ihr spricht. Genau, sie sieht bestimmte Menschen, die sie aus der Realität kennt, aber die haben andere Funktionen oder andere,
ja,
stecken in anderen Charakteren.
Und da zum Beispiel sein Kostüm in der Szene, da dachte ich so, Alter, was? hat er sich jetzt einfach mit dem Kopf in Berg Alufolie geschmissen und das ist dabei rausgekommen? Oder was? Hä?
Okay.
So, deswegen, also manches sah wirklich wahnsinnig cheap aus und andere Sachen fand ich echt schön gemacht und definitiv auch vieles eben mit Liebe zum Detail, aber bei manchen dachte ich dann wirklich so, okay, das,
ja,
sticht da so ein bisschen raus, aber ja, eben, ich würde das alles aufs Budget schieben und man erkennt schon die Leidenschaft, mit der die hier zugange waren.
Das schon, ja. Also man sieht die Leidenschaft, man sieht dieses Fantasievolle und das Kreative ist, springt hier rüber, aber das Problem ist, ich bin sowieso kein Fan groß von CGI. Mhm. Wenn du so Filme hast, die komplett aus CGI bestehen. Und hier hast du halt CGI wie so Cutscenes von irgendwelchen 90er-Jahre PC-Spielen sieht. Voll. Das teilweise aus.
Ja,
das
soll wie, ja,
PlayStation 2 irgendwie Cutscenes.
Ja, eben.
Also jetzt mal ganz streng gesehen.
Schon eben. Auf PlayStation 2 und höher wäre ich gegangen.
Also höher auf keinen Fall.
Nee, es ist, ja. Es
hat eine PlayStation 3 Spiel, hätte ich das schon umgetauscht auf jeden Fall. Im Mediamarkt, wenn das die Cutscene gewesen ist, hätte ich gesagt, wollt ihr mich verarschen?
Ja, nee, also es hat definitiv sehr viel von der Videospieloptik an manchen Stellen.
Ja, und wo ich auch wirklich in diesem Fall nicht relaten konnte, ich hatte das Gefühl, dass es wirklich extrem auf die junge Zielgruppe auszielt. Also wenn du hier so jung bist und ein kleines Kind und du guckst dir diesen Film an, dann magst du hier gut in die Fantasiewelt eintauchen. Ich kann mir immer noch Kappa und Kappa angucken und heulen dabei. Aber bei Mirror Mask,
aber ich glaube, genau das.
Die ganze Zeit das Gefühl, dass ich zu alt bin für den Film.
Ich glaube, genau das ist es auch, weil ich habe mir dann auf Letterboxd so ein paar Kritiken durchgelesen und da waren viele junge Frauen, die gesagt haben, oh, ich habe diesen Film mit 12 das erste Mal gesehen,
ja,
und seitdem gucke ich den einmal im Jahr und feiere es halt voll und das ist so ein krasser Teil meiner Kindheit, weil der hat so krass wiedergegeben, wie ich mich gefühlt habe und. Ne? Also deswegen so diese.
Das ist ja schon lächerlich. Wenn die 12 waren, als dieser Film rauskommen ist, da waren wir ja schon bei der ersten Prostata-Untersuchung irgendwie bei unserem Urologen, wo man ja über 50 dann mal hin sollte. Also insofern ist das schon mal eine ganz andere Generation als wir.
Natürlich, aber deswegen sage ich, für die hat er halt echt im Kern was getroffen und ich glaube, es zeigt wahrscheinlich oder anscheinend sehr gut diese Zerrissenheit, die sich da im Kopf abspielt bei so einem Teenager, wenn du halt eben eine Mutter hast, die plötzlich im Krankenhaus landet oder sowas.
Mhm.
Ne? Du irgend so einen Schicksalsschlag.
Durchaus, ja.
In deinem Leben hast. Und ja, ich glaube auch, wir sind da nicht die primäre Zielgruppe, zweifelsohne, aber wir können uns ja so einen Film trotzdem angucken und das erkennen. Und der kann ja trotzdem auch für uns irgendwo funktionieren. Dass wir da emotional nicht auf dem gleichen Level anknüpfen können, ja, da bin ich voll bei dir.
Ja. Hat er auch bei mir, also bei mir hat er nur zum Teil so ein bisschen für Schauwerte gesorgt, ansonsten konnte ich mit dem Film halt wirklich nicht connecten.
Mhm.
Hab mich halt, wie gesagt, ich war nicht die Zielgruppe, ich denke, dass der Film eher für jüngere Zielgruppe da ist, wie ich gerade erwähnt habe, und ich fand das CGI halt sehr durchwachsen und es war mir halt zu viel. Ganz am Anfang, was ich gesagt habe, hätten die diesen Film mit Muppets gedreht, mit Puppeteering,
ja,
hätte ich ihm 2-3 Punkte mehr gegeben. Dann hätte ich es viel toller gefunden. Aber so bleibt mir halt nur dieses kreativ und fantasievolle Köpfe hinter dem Projekt, aber insgesamt nichts, was ich jetzt mir nochmal angucken würde.
Das geht mir sehr ähnlich. Also das ist jetzt auch kein Film, den ich nochmal sehen muss.
Mhm.
Aber ja, ich konnte dann eben doch manchen Passagen richtig was abgewinnen.
Okay, scheint es versöhnlicher zu sein als ich.
Ja,
so wie es klingt.
Mhm.
Mir war der dann mit den 101 Minuten dann doch irgendwann mal zu eintönig.
Der kommt auch nicht ohne Längen aus.
Mhm.
Aber eintönig finde ich, also ja, es gibt Momente, die sich wiederholen, aber eben ich finde gerade, weil die so verschiedene Passagen durchmacht, eben auch stilistisch in dem Film, weißt du, die so die für einzelnen Stationen, die sie durchläuft im Film,
mhm,
die bringen schon optisch immer wieder mal was Eigenes, finde ich. Sondern zum Beispiel diese Passage auf der Brücke, wo wie soll man diese Figuren beschreiben, die da auf diesen langen, mit diesen langen Beinen ankommen, so stelzenmäßig, wo sie ja mit denen mitgetragen wird, was wie so eine Art Gefängniszelle ist.
Ja, ja. Ja, so was, also oder diese Katzen zum Beispiel fand ich auch ein bisschen spooky.
Ja, also eben so ein paar.
Wo sie auch meinte, so, ja, du darfst keine Angst zeigen und so hin und her, wo die sich dann so, wo die alle so gleichzeitig gucken, da dachte ich so, okay, könnte vielleicht den einen oder anderen traumatisieren mit 4 Jahren.
Mit 4, ja.
Ja, gut, mich hat es nicht mehr traumatisiert jetzt mit nee. 57.
Ja, ja, klar.
Ich werde immer älter im Laufe der Episode.
Ja, ne? Ja, aber der hat ja auch eine 12er Freigabe und ich denke, das geht voll klar.
Ja, ab 12, denke ich mal, werdet ihr den verkraften.
Ja.
Naja.
Ja, aber es ist trotzdem, also ich würde den Film einer sehr jungen Zielgruppe auf jeden Fall empfehlen.
Ich finde, nicht mehr ganz so gut gealtert.
Da ja, okay.
Stick ich mehr zu hier bei Labyrinth und so, bei Konsorten. Bin ich dann eher ein Fan, wo ich sage, guck dich den noch an.
Aber das sehe ich ja genauso, dass so ein Film wie Labyrinth besser gealtert ist als der hier.
Mhm.
Das sehe ich genauso.
Ja, und da reden wir halt von den 80ern, hier reden wir aus dem Jahr 2005. Da siehst du mal, was so handgemachte Effekte halt doch noch ausmachen. Die haben halt noch den Charme, den ich halt besser finde als CGI.
Ja, ist auch so.
CGI altert halt total schnell. Und das,
das ist der Punkt. Und gerade, wir haben es oft von dieser CGI von Anfang der 2000er Jahre, das ist zum Teil wirklich unterirdisch, wie krass die gealtert ist.
Auf jeden Fall. Da ist eine Menge, wo du mittlerweile denkst, Alter, was?
Ja, da geht einiges nicht mehr klar. Und der fällt halt da leider voll rein.
Mhm, total.
Ja.
Und du hast ja hier nicht bestimmte einzelne Momente, wo du so Effekte drin hast, sondern die komplette Fantasiewelt, wo Helena halt drin ist.
Gibt wenig Szenen, die ohne CGI auskommen.
Genau, gibt halt wenig Szenen, die ohne CGI, weil alles, wo sie sich befindet und die Leute oder Wesen, mit denen sie interagiert, sind halt auch alles CGI. Und das macht es natürlich schwer, das Ganze zu ignorieren.
Ja, aber eben, ich finde, es gibt, und das stimmt, du kommst nicht drum rum, das immer wieder wahrzunehmen, dass da eben schlecht gealtertes CGI mit bei ist. Aber es gibt dann ja schon auch noch die Komponente oder die Ebene von der Geschichte, die da erzählt wird. Und da gibt's ja auch einiges, was irgendwie sinnbildlich ist und so ein bisschen metaphorisch angelegt. Die ganze Nummer mit, dass die eigentlich alle Masken tragen in dieser Welt und völlig irritiert sind, dass sie keinen eindeutig lesbaren Gesichtsausdruck die ganze Zeit mit sich rumträgt, ne?
Mhm.
Fand ich ein sehr schönes Bild. Und es verändert sich ja auch noch so ein bisschen im Verlauf des Dinges. Und also, ja, ich finde schon, der hat wirklich sehr tolle Ansätze, aber ja, die Punkte, warum er da manchmal scheitert, haben wir jetzt aufgezählt.
Ich kann mir vorstellen, dass das hier als Jugend- oder beziehungsweise Kinderbuch besser funktioniert, wo man sich selber diese Welt erschafft und wo man im Kopf halt
wahrscheinlich
seine Fantasie spielen lässt. Dann ist das, glaube ich, besser als das Ganze als Film.
Hab mich auch ein bisschen gewundert, dass das eben nicht auf so einem Buch basiert.
Ja, stimmt. Hätte ich auch nicht gedacht.
Weil das stimmt. Das liest sich so ein bisschen wie eben so ein Momo oder
ja.
Eben so ein Buch aus der Richtung.
Ja, bestimmt ein schönes Fantasy-Buch.
Ja. Ja, stimmt. Und laut Autor war der ja als Straight-to-DVD geplant. Hat dann einen ganz kleinen Release bekommen, deswegen ist das Einspielergebnis, glaube ich, jetzt auch nicht wirklich repräsentativ.
Mhm.
Aber mich freut es dann doch irgendwie, dass der scheinbar eine kleine Fanbase hat.
Hat er offensichtlich.
Weißt du denn, wie der bei Timo abschneidet?
Ja, das sind alles Herzfilme von ihm, die er uns dabei trägt.
Ja, das weiß ich, aber ist der jetzt bei ihm, ob der eben auf so einem Level wie Labyrinth ist?
Nee, das weiß ich nicht. Also was jetzt da der Status ist jetzt, verglichen mit anderen Filmen, kann ich dir nicht sagen.
Okay. Na gut. Hast du noch was zu sagen?
Nö.
Ja, ich kann wieder nur mutmaßen, wo du bist, aber ich habe eine ungefähre Vorstellung.
Mich hat er, was die Fanbase angeht, mich hat er nicht dazu gewonnen. Kann ich dir halt als Fazit sagen.
Ja.
Ja, wollen wir mal zu den Punkten dann überleiten. IMDb ist bei einer 6,8, hat einen Metascore von 55, Rotten Tomatoes gibt eine 5,8, 4 von 5 von Audience immerhin und Letterboxd ist hier bei einer 3,3. Für Mirror Mask.
Ja.
Du hast eine ungefähre Vorstellung. Naja, dann hau mal raus.
Ja, ungefähr wirklich nur, weil... Also du sagst ja ganz klar, dass du den nicht empfiehlst. Und ich glaube aber, dass du schon auch so diese Liebe, die hier drin steckt, da wirst du schon auch ein paar Punkte für geben. Also ich hoffe, du bist hier noch bei 5.
Ich bin sogar noch ein bisschen versöhnlich.
Ah, wirklich?
5,5.
5,5. Schade.
Also ich sehe schon, was die machen wollten und es ist fantasievoll und kreativ. Ich weiß das zu schätzen, die Welt, die erschaffen, aber deswegen, also abstrafen wollte ich ihn jetzt nicht direkt, aber mehr als 5,5 kann ich ihn nicht geben. Du wiederum?
Tja.
Das ist auch nicht so leicht. Ich sage immer noch eine 6.
Ich bin sogar bei 6,5.
Ah, siehst du, das war auch meine Tendenz, ey. Zum Kotzen, ey. Schon wieder dieser halben Punkte die ganze Zeit.
Ja, wem sagst du das? Deswegen haben wir jetzt aktuell hier auch einen Unentschieden. Wir haben beide minus ein.
Okay, 6,5. Für Miramas, Grüße an Timo.
Ja.
War zumindest interessant.
Fand ich auch.
Alright.
Freunde. Und eben, also ich meine, es ist ja potenziell schon auch immer cool, wenn die hier einen Film beisteuern, von dem wir beide noch nie was gehört haben.
Ja, stimmt. Das finde ich auch interessant. Ich meine, er hat ja sein erster Auftragsfilm, den er uns gegeben hat, war ja dieser isländische Film über diese...
diese Comic-Nerds.
Genau, über diese Nerds und über diese Brettspiele. Und den fand ich auch ganz witzig und habe noch nie was von dem Film gehört. Alter, das ist ja wirklich, sind ja teilweise seltene Stücke.
Mhm. Ja, finde ich cool. Er hat einen interessanten Filmgeschmack.
Definitiv. Und ich mag ja Fantasy, aber da bin ich halt schon ein bisschen picky und ein bisschen wählerisch, was das Genre angeht. Aber gut. Wir schauen mal. Was gibt's jetzt von dir?
Ja, jetzt mach ich wieder einen, dann du deinen letzten und dann ich den letzten, oder?
Okay. Klingt nach dem Plan.
Okay. Gut, dann bringe ich jetzt ein. Das ist, wird wahrscheinlich was Kürzeres.
That's what she said.
Soll ich da mal die entsprechenden Samples parat
haben? Da hast du 1000.
That's what she said.
Also ich habe vorhin einen gefunden, wo er...
Nicht so euphorisch, aber
that's what she said. Nee, eben, ich habe hier einen, wo er irgendwie mit die Nummer, wo er versucht, im feuchten Asphalt draußen sein Gesicht reinzudrücken.
Hm?
Kennst die Folge, ne?
Ich erinnere mich dunkel.
Dann sagt er so ein ganz dumpfes, was war das hier?
That's what she said.
Nee.
Ach so. Ja, der ist gut.
Ach ja. Liebe Grüße gehen raus an Manu von jetzt Fressen.
Ah ja, okay, warte jetzt hier. Jetzt mal ganz kurz, wie viel That's What She Said Samples sind es jetzt insgesamt? Verschiedene?
Naja, also ich habe ja jetzt hier nur die eine Bank voll gemacht. Ich glaube, ich habe 48 oder so. Oder?
48 nur That's What She Said Samples.
Oder jetzt zumindest 8. Nee, oder ich habe halt die, wie viel waren es bei The Office? Also ich habe alle von The Office raus und dann haben wir aber eh noch unzählige aus anderen.
Ja, bei The Office waren es irgendwie um die 30.
Ja, also die haben wir auf jeden Fall alle. Und aber mittlerweile sind wir, glaube ich, steuern wir schon hart auf die 50 zu, was
Alter, wie geil.
That's What She Said Samples angeht. Deswegen nochmal.
That's What She Said.
Niemand hat mehr That's What She Said Samples als die Bewegtbildbanausen. Da halten wir definitiv den Rekord.
Und ein Highlight ist sowieso der hier.
That's What He Said, right, guys? Because of gay?
Because of gay.
Because of gay.
Ja.
Oh Mann. Ja.
Cause of Gay machen wir jetzt einen Übergang.
Was? Nein, Gottes Willen.
Zu wem? Nein, Spaß.
Ach Gott, ey, das ist jetzt wirklich...
Der Herr steht ja kurz vor der Hochzeit.
Ist das so?
Ja, ist so. Der plant hier ein großes Fest, wo wir nicht eingeladen worden sind.
Na dann. Nee, ich würde uns auch nicht einladen. Das ist schon alles richtig gemacht.
Definitiv.
Aber er hat uns ein schönes Los beigesteuert. Und ausgerechnet, du hast das für mich gezogen.
Ich habe es für dich gezogen.
Hab die leise Vermutung.
Grüße an Manu nochmal an der Stelle. Ja. Ist ein bisschen Untergang vielleicht. Von den Filmfressen, unser Kumpel.
Ja, und ich habe die leise Vermutung, dass da wahrscheinlich mehr rausgekommen wäre, wenn du den geguckt hättest. Oder dass du da vielleicht irgendwie mehr zu sagen kannst, weil das ist jetzt nun wirklich ein Genre, in dem bin ich komplett unbewandert und hab's deswegen aber umso mehr gefeiert, diesen Film zu gucken.
Mhm.
Weil wir wissen alle, also im Horrorbereich, da kenne ich viel zu wenig und jetzt ist das schon auch noch eine spezielle Sorte Horror. Ich konnte leider nicht rausfinden, was der gekostet hat, aber er kann nicht teuer gewesen sein.
Okay, so ein bisschen trashy oder was?
Naja, das ist eben jetzt wieder das Ding, ne, dass man dann gleich sagt, hat nichts gekostet, deswegen Trash. Also gibt bestimmt Leute, die das als Trash bezeichnen würden. Ich würde es nicht so nennen, weil man merkt schon, dass die sich hier bei allem was gedacht haben.
Mhm.
Jetzt ist es aber natürlich trotzdem die Sorte Film, wo du ein sehr überzeichnetes Schauspiel hast und bei der Inszenierung eben jetzt nicht Glaubwürdigkeit im Fokus steht. Da geht's um andere Dinge und das ist auch fein. Und ich will das nur vorwegschieben, weil das eben halt für das Genre, glaube ich, recht wichtig ist. Deswegen, ich betrachte solche Filme irgendwie anders. Ne? Also wenn ich jetzt hier anfange, das Schauspiel zu kritisieren, Alter, dann gibt's keinen Morgen. So, das wegen, also da werde ich gar nicht groß drauf eingehen. Erstmal zum Titel. Das ist ein französischer Film von Jean Rollin und er heißt Le Frisson des Vampires aus dem Jahr 1971.
Die Frisur der Vampire wahrscheinlich heißt das übersetzt, oder? Le Frisson des Vampires.
Alter, really? Ja, nein, das heißt so viel wie das Schaudern der Vampire.
Schaudern heißt das.
Ja, okay. Schaudern, zittern. Deswegen im englischen internationalen Titel heißt er The Shivers of the Vampires.
Ne? Oh ja.
Und der deutsche Titel, der kommt aus einer ganz anderen Ecke.
Ja, die 70er.
Das ist so krass, Alter. Ja, der heißt nämlich Sexualterror der entfesselten Vampire.
Ja.
Und das ist schon irreführend, weil hier gibt's keinen Sexualterror, was auch immer das ist.
Lass es jucken in der Lederhose. Das Jahrzehnt war es nun mal. Da mussten die Titel sexualisiert werden.
Ja, ja, klar. Und dass man den Titel irgendwie sexualisieren möchte, das kann ich verstehen, weil das ist hier eben die Sorte Horrorfilm, die mit sehr viel nackter Haut aufwartet.
Mhm.
Und jede Frau, die du hier im Film siehst, siehst du auch nackt.
Schon mal nicht schlecht.
Ja, ist ein ziemliches Ungleichgewicht, weil du siehst schon auch einige Typen, aber die halt eben nicht nackt.
Ach so.
Nicht, dass mir das jetzt gefehlt hat, aber es ist halt schon eben diese Sorte Film. Das muss man halt im Vorfeld, glaube ich, auch wissen. Und das ist natürlich ein Produkt seiner Zeit. Deswegen, also wenn da jetzt irgendwelche Millennials, die Murder-Woke unterwegs sind, da mit dem PC.
Und da zählen, wie viele Männer sind nackt und wie viele Frauen sind
nackt. Ja, ja, eben. Also dann geht der Film natürlich sang- und klanglos unter. Aber das fände ich auch unfair, weil das ist hier schon stilistisch in sich ein sehr komplettes Werk, weißt du? Also du merkst schon, dass der Regisseur sich da halt in allen Bereichen was überlegt hat und eben was erzeugen wollte, was dann jetzt hier das Produkt ist. Und ich hätte es im Vorfeld nicht gedacht, Alter, für mich hat das voll funktioniert.
Okay.
Das ist wirklich krass. Und das halt wirklich, also jetzt vor allem gemessen daran, dass du halt hier, also von schauspielerischer Seite ist das stellenweise echt hart. Aber es tut der Sache überhaupt keinen Abbruch.
Manu?
Wow. Plot twist. Didn't see that coming.
Das denkt er sich jetzt bestimmt auch.
Ja. Zu Rollin habe ich dann so ein bisschen was nachgelesen, weil der hat mit seinen 52 Credits natürlich sehr viele Filme in die Richtung gemacht.
Mhm.
Also ist ganz viel Vampir-Zeug dabei. Und dann aber halt auch knallhart Pornos.
Ach so?
Ja, also der hat wirklich primär Exploitation-Filme und Pornos gedreht. Und hier ist das eben so ein bisschen die Kombination und es hat aber eben bei ihm wohl immer so eine surreale und vor allem diese Low-Budget-Komponente. Na, das sind alles so Low-Budget-Horror-Fantasy-Filme mit eben sehr viel nackter Haut. Und deswegen ist das hier Sexualterror der entfesselten Vampire.
Sind denn die Vampire wenigstens entfesselt, wenn schon der Sexualterror nicht so ganz trifft?
Ja, die sind eh nie gefesselt. Deswegen weiß ich auch nicht, warum die irgendwann entfesselt sind, aber das darf man wahrscheinlich auch nicht wörtlich verstehen.
Nee, entfesselt heißt natürlich
losgelassen.
Losgelassen, grenzenlos, sowas.
Ja, ja. Naja, weiß ich nicht.
Nicht so richtig. Na gut.
Nee.
Ja, aber es ist witzig, weil bestimmte Lose, die gezogen werden, also das hatten wir auch schon umgekehrt, dass die Leute gesagt haben, boah, eigentlich hätte Lides losziehen müssen.
Mhm.
Und dann gibt es manche Lose, so wie der hier, wo Manu gleich gesagt hat, die wird den hassen.
Ach echt?
Das war seine erste Reaktion damit. Lee wird den auf jeden Fall hassen.
Alter, ich habe den gefeiert.
Insofern, deswegen sage ich ja, deswegen habe ich ja den Plot-Twist
zurück,
weil Manu hat mit dem Schlimmsten gerechnet. Also.
Ach, okay. Ey, nee, also vor allem, der Film hat unglaublich viel Style.
Echt, ja?
Also gut, deswegen, muss ja geben, deswegen meine ich, also ja, gehe ich mal von aus, aber das so habe ich das gar nicht gesehen, sondern das war wirklich, der hat dich, der fängt an mit so einer kurzen Schwarz-Weiß-Sequenz, wo du so eine Art Begräbnis siehst, wo eigentlich nur ein Sarg abtransportiert wird und dann kommt das Intro und das ist im Endeffekt schon, das gibt stilistisch schon echt gut die Richtung vor, weil, ey, Alter, Nebelmaschinen hier immer auf Anschlag,
okay.
Klar, schön gegenlichtig und dann halt in dieser 70s körnigen Optik mit satten Farben.
Ja.
Und dann dieses gegenlichtige nachts. Du siehst also irgendeinen Strahler von hinten nachts auf dem Friedhof voll mit Nebel.
Okay.
Und das ist quasi der Shot, der dann auch nicht ruhig gehalten wird, sondern ne, so die Kamera atmet, wie man sagt. Und dann hast du da die Credits und das unterlegt von so einem psychedelischen 70s Rock. Also es ist immer irgendwelche E-Gitarren und Schlagzeug und manchmal driftet das dann eben in so eine psychedelische Richtung ab. Das wird dann auch manchmal geht es dann auch eben passend zum Thema ein bisschen in so eine klassische Musik, chorale Richtung. Aber abgefahrener Soundtrack, wirklich ein geiler Score. Also das untermalt das Ding echt ziemlich cool, weil du wirklich in manchen Passagen hast du halt diese Rockmusik, die nicht mal einen Kontrast darstellt, sondern das halt wirklich untermalt das Ding voll geil. Also vor allem, da kannst du dann eben auch gar nicht groß, also da ist dann auf Handlung und so weiter geschissen, weil manchmal sind es dann einfach wirklich die Bildkompositionen in Verbindung mit der Musik. Das könntest du dir so an die Wand hängen als einzelner Frame.
Okay, okay.
Weil es wirklich, der kommt mit manchen Einstellungen hier wahnsinnig stylisch daher. Also hab mich echt überrascht und das ist wirklich auch krass, wie völlig egal mir die Handlung und das Schauspiel war, weil ich halt förmlich drauf gewartet habe, dass dann die nächste sehr stylische Einstellung daherkommt. Und der hat wirklich ein paar Sachen macht er mit dem Look, die wirklich cool sind. Also,
naja, was dich durch den Film bringt, ist ja letztendlich egal, solange du unterhalten bist.
Ja. Eben, und dann geht er eine Stunde 35 Minuten und dann siehst du eine Menge Brüste. Das ist eigentlich Win-Win.
Okay.
Das,
aber halt wenig Schwengel, was den Film vielleicht nicht als Videoabend mit der Freundin empfiehlt. Ja?
Richtig,
weil das Ungleichgewicht nicht stimmt.
Keine einzigen.
Ach, keinen einzigen sogar.
Ja.
Okay.
Deswegen, da gibt es schon großes Ungleichgewicht. Und es ist halt wirklich witzig, ne? Also, weil wirklich original, jede Frau, die auftaucht, ist früher oder später nackt.
Mhm.
Und das ist jetzt aber. Da habe ich mich dann tatsächlich an einer Stelle habe ich mich so ein bisschen zurück an Kaldal erinnert gefühlt, weil wir ja schon auch diese Diskussion hatten mit Second Jan, inwiefern es legitim ist, eine Handlung zu stricken, wo im Endeffekt jede Szene drauf abzielt, eine neue Motivation fürs Ausziehen der anwesenden Frauen zu liefern.
So Eis am Stiel-Style,
ne? Ja, ja. Mhm. Weil das hast du hier im Grunde halt auch. Also es werden permanent Situationen kreiert, wo die sich dann mal mehr, mal weniger motiviert ausziehen.
Mhm.
Aber ja, eben. Also jetzt erzähle ich mal endlich die Handlung.
Ja, wollte gerade sagen, weil jetzt hast du von Ausziehen und hier und nackter Haut erzählt, aber ich weiß ja noch gar nicht, wo die Vampire da sind.
Also du hast am Anfang eben diese Begräbnissequenz und dann hast du den Schnitt auf den Friedhof und dann siehst du ein junges Ehepaar, was gerade geheiratet hat und die fahren mit dem Auto durch die Gegend und sind halt eigentlich auf Hochzeitsreise. Honeymoon. Und die halten dann da an so einem alten Schloss.
Ist ja Rocky Horror Picture Show bis jetzt.
Ja, tatsächlich. Also die halten dann da an so einem alten Schloss und dann sagt die Frau in dieser Paarkonstellation, weil ist jetzt natürlich, ne, also Mann, Frau, ganz klassisch heteronormativ, da sind wir wieder. So, und die beiden sind dann an diesem Schloss, weil sie sagt, da wohnen meine Cousins und die habe ich schon lange nicht mehr gesehen und deswegen wollte ich die mal besuchen.
Mhm.
Und dann begrüßt sie eine Frau, die ziemlich aufgebracht ist und die sagt, nee, die sind gestorben, die sind jetzt nicht mehr da und so und das war alles total schrecklich und die gibt's nicht mehr. Und dann ist die Braut natürlich erstmal so ein bisschen schockiert und dann fahren die aber trotzdem weiter zu dem Schloss und kommen dann da rein und werden von zwei so Dienerinnen begrüßt, die wir am Anfang schon auch davor noch in der Sequenz sehen mit deren Meister. Weil da wird am Anfang kurz etabliert, dass da eben einer zum Vampir geworden ist, der dann auch die Dienerin beauftragt, so wenn ich hier drauf gehen sollte, dann müsst ihr das und das machen. Ne? Also der hat eigentlich noch vor, in seinem Sterben sagt er noch, dass man dafür sorgen muss, dass die Vampire nicht weiter existieren. Und dann, als dann unser Braut in dem Schloss ankommt, werden sie eben von diesen halbnackten Dienerinnen in Empfang genommen. Die haben, also wenn sie was anhaben, ist es meistens nicht viel. Gerne auch mal eben ziemlich durchsichtig das Ganze. Und die nehmen dann die beiden in Empfang und quartieren die dann da ein. Und dann bleibt das Paar erstmal dort. Und dann treffen die eben auf die, also unterhalten die sich da mit diesen beiden Dienerinnen und dann treffen sie eben auch noch auf andere Leute, weil taucht plötzlich eine Frau auf. Das ist sowieso der Witz, also als sie dann die erste Nacht dort verbringen, was ja im Grunde ihre Hochzeitsnacht ist, hat die Braut eben eine Unterhaltung mit so einer Frau, die sie draußen getroffen hat und ist dann völlig durch den Wind, weil das war eben eine dieser Sequenzen, wo unterlegt von Rockmusik und sehr viel Nebel draußen, dann plötzlich hast du ein Frame, wo du nichts siehst und plötzlich taucht dann eben einer auf und ist da. Und das ist dann so das Erscheinen von diesen Vampiren und dann, die tauchen halt nachts auf und gehen dann auch in das Schloss rein und die Braut hat dann eben eine Unterhaltung mit der einen, trifft die dann nachts auch. Und da gibt es dann auch schon, ne, also die Vampirin fummelt dann auch ordentlich an unserer Protagonistin rum, zieht die dann aus und begutachtet ihre Brüste. Und dann sagt halt unsere Braut zu ihrem Mann auch so, hey du, ich bin hier völlig durch den Wind und so, ich möchte die Nacht alleine verbringen. Wo er schon dachte so, Alter, okay, Hochzeitsnacht. Sie sagt lieber alleine, ey, alle Red Flags dieser Welt, aber okay, drauf geschissen. Wie gesagt, die Handlung ist hier völlig zu vernachlässigen. Es geht dann nur darum, dass unsere Braut macht dann relativ schnell, trifft die dann auf ihre Verwandten, die vermeintlich tot sind, weil die sind jetzt natürlich die Vampire. Und die waren davor als Vampirjäger unterwegs und wurden dann eben von der Lady, die da nachts auftaucht, der Obervampirin, wurden die zum Vampir gemacht und sind jetzt natürlich keine Vampirjäger mehr, sondern sind jetzt notgedrungen Vampire. Und dann kommt es dann natürlich auch eben zu Situationen, wo die sich mit unserem Paar unterhalten und natürlich geht's dann drum, dass die beiden da irgendwie wieder rauskommen. Oder halt, wie sie da rauskommen. Und da hast du also wirklich von Szenen, die von wirklich komplett stylisch bis hin zu nahezu überflüssig, hast du da schon eine Menge, aber die, selbst die Überflüssigen haben dann irgendwie was für sich, weil sie dann doch recht lustig sind. Zum Beispiel hast du dann Antoine, eben unser Mann, der geht dann eines Nachts los, um seine Braut zu suchen, weil sie mal wieder nicht in ihrem Bett liegt. Und dann gibt's eine Unterhaltung mit jemandem und dann heißt es eben, ja, da in der Bücherei und also wie Bücherei und dann geht er in die Bücherei, sucht die und findet die dann und kaum ist er in diesem Raum mit den Büchern, fallen Bücher auf den runter.
Und fliegen die dann weg? Und der muss sie einfangen mit einem Cacher?
Ach so, nee. Naja, aber da, was ich sagen will, ist, da siehst du dann halt schon auch, wo natürlich gespart werden musste, so mit der Ausstattung und so, weil du siehst dann halt zum Teil hinter den Bücherregalen und im Molton, der da vorhängt, siehst du halt so, wie die Hand durchkommt, um die Bücher vorzuschieben und so, ne, solche Sachen. Aber ist völlig egal. Und du siehst dann auch eben, gibt's eine Einstellung, hast dann so einen Gegenschuss und du siehst halt dann, wie so ein Buch auf ihn zufliegt, wo halt ganz klar ist, dass es einfach irgendein Regieassistent einfach von der Seite rübergeworfen hat und so. Und er wird halt dann unter diesen Büchern begraben und kommt dann auch wieder raus und ist aber halt total lediert von der Aktion und solche Szenen, die sind halt schon eher lustig als stylisch, aber.
Kann ja auch charmant sein.
Eben, hat irgendwo auch seinen Charme. Und deswegen, Alter, ich war hier echt gut unterhalten. Also, das ist wirklich ein sehenswerter Film.
Abgefahren.
Ja. Und, wie gesagt, permanent Brüste.
Win-win, wie du so schön sagst.
Ja. Wirklich. Und der hat, also echt, an manchen Stellen dachte ich so, Alter, fuck me, die 70s waren schon hammerstylisch.
Ja, wir haben ja Barbarella auch im Lostopf, das ist ja auch so ein Film, der ist ja komplett Panne, aber der ist halt unfassbar stylisch und irgendwie hast du da auch so Momente, die du dir am liebsten an die Wand hängen würdest, so, weil das halt irgendwie so cool aussieht, Jane Fonda in diesem billigen Sci-Fi-Outfit mit knappen Klamotten und so und dieses bunte 70s-Ding. So.
Ja, eben und auch diese knallenden Farben, ne? Das Blut ist dann natürlich auch viel zu rot, wenn es in großen Mengen zum Einsatz kommt, was jetzt hier ist. Der ist nicht groß blutig, der Film. Ne? Das ist ja auch so eine eher so atmosphärisch und halt die Mucke, Alter.
Wollte gerade sagen, hast du hier auch so eine ein bisschen groovige 70er-Jahre-Mucke, naja, so ein bisschen eben. Disco?
Nee, das also so in dem Bereich Disco-Bereich geht es tatsächlich nie, sondern es ist eben, wenn, dann eher so diese psychedelische Rockschiene.
Okay, ich dachte vielleicht, dass so in bestimmten Momenten, wenn die Vampire irgendwie ihre Orgien feiern, dass da vielleicht so ein bisschen so ein bisschen in Disco übergeht oder so, nicht? Nee. Okay. Das klingt abgefahren.
Nee, aber wirklich geiler Score.
Hast du den Soundtrack gleich bestellt bei Amazon?
Von Le Frisson oder Vampir. Muss ich mal gucken, ob es den irgendwo bei Spotify oder so gibt.
Wahrscheinlich auf Vinyl gab es den damals bestimmt auch noch.
Ja, ja.
Kann ich mir vorstellen, ja, dass sich den damals die Horrorfans gekauft haben.
Und ich habe dann auch nachgeguckt, ne? Also alle Schauspieler, die hier beteiligt sind, sind komplett unbekannt, haben auch ansonsten kaum Credits, wenn ja, dann eben die einzelnen Frauen, die dann halt auch noch in anderen Filmen nackt aufgetaucht sind. Aber es ist, ne, also da hat keiner wirklich Karriere in dem Bereich gemacht oder so.
Die hat der Regisseur von seinen Pornos, hat er die dann wieder übernommen und wieder zurückgebracht,
also
in den gleichen Genre.
Wirklich so, ja.
Wir machen mal jetzt wieder was Seriöses hier zwischendurch.
Ja, genau.
Bevor wir den nächsten Analfilm drehen. Okay.
Ja. Dann die Zahlen. Da gibt es natürlich nicht allzu viele. Kein Metascore. Auf IMDb hat er eine 5,7. Auf Rotten Tomatoes gibt es nur eine Audience-Bewertung. Die ist bei 3,2 von 5. Auf Letterboxd immerhin eine 3,5.
Immerhin. Ja, jetzt bin ich natürlich überlegen, ob ich den raten soll.
Das ist das Ding. Du hättest danach noch eine Alternative.
Ich habe halt eine Alternative und eine Chance noch, genau. Und wenn dann irgendwie was Bescheuertes kommt, dann... Aber leicht ist es natürlich auch nicht, weil du bist positiv überrascht, heißt ja nicht, dass du hier gleich bei 10 Punkten bist.
Ach so, nee. Also, das muss es nur wirklich nicht heißen. So, wo sind wir? Ja, Le Frisson des Vampires.
Ja gut, Titten und Vampire, eigentlich macht man hier nicht viel falsch.
Es ist aber, das ist halt original das Konzept. Und das wahnsinnig stylisch verpackt. Mit der Mucke und dem Look, das ist schon, hat wirklich was.
Okay, komm, ich
du hast ja, pass auf, ich erzähle dir noch eine Szene, nur mal damit du weißt auch, wie absurd das stellenweise vom Style her ist, ne? Mhm. Dann hast du diese beiden Cousins von ihr, sind eben so Herren mittleren Alters, die dann eben jetzt Vampire sind und die sitzen dann ihrer Cousine und ihrem neuen Mann gegenüber. Mhm. Und in der Mitte steht so eine alte Waage. Hm? Und dann wechseln die beiden, also du hast dann einen Shot von Overshoulder von hinter unserem Protagonistenpaar auf die beiden Cousins, die sich dann aber auch so mittig ins Bild lehnen und dann im Wechsel sprechen. Und immer wenn der eine spricht, drückt er die Waage runter und wenn der andere spricht, drückt er die Waage wieder so runter. So wie so ein Ding, was sie nebenher am Laufen haben, was aber inhaltlich nur bedingt Sinn ergibt, also gemessen an dem, was sie erzählen.
Ja.
Und solche Spielereien, und das hast du dann aber in so einer statischen und trotzdem eben in irgendwie einer sehr stylischen Einstellung. Das ist völlig sinnfrei.
Aber lustig.
Aber irgendwie geil.
Mhm.
Also halt, weil sie ist auch da, ne? Die spielen das natürlich voll drüber. Und irgendwie ist plötzlich diese Waage im Bild wichtiger als alles, was gerade gesagt wird oder gemacht wird. Mhm. Und das sind halt so Regieentscheidungen, wo du schon merkst, es ging halt irgendwie, es geht hier sehr viel mehr um den Style als um darum, eine große Geschichte zu erzählen oder so. Es ist Atmosphäre und Stil ist hier halt das, was ganz oben steht.
Hat man aber, gut, alles, was so ein bisschen ins Horrorgenre reingeht, ist es öfter mal so der Fall, dass du die schauspielerischen Leistungen eher nach hinten schieben musst. Ich hatte es ja bei Malignant letzte Woche, wo ich übrigens auch nicht erwähnt habe, dass die Kamera von James Wan mega war in dem Film.
Mhm.
Also sie haben teilweise Shots gehabt, wo du so in dem Haus von ihr oben im oberen Stockwerk bist und dann unten ins Erdgeschoss filmen, wie sie so durch die Räume läuft, so von einem Zimmer zum anderen.
Okay.
Richtig gut, Alter, richtig abgefahren. Also was so die Kameraeinstellung und bestimmte Shots angeht, war das mega gut. Ich habe noch im Nachhinein, als ich das nachgehört habe, dachte ich so, Alter, hast du gar nicht erwähnt, dass die Kamera so geil war, ne?
Ja, was ich bei mir noch nicht so ganz rausgefunden habe, vielleicht einfach, weil ich da noch nicht genug geguckt habe, wo so die Grenze ist, wann es kippt. Weil bei so einem Argento kann ich ja auch erkennen, dass der einen Stil hat, der irgendwie cool ist und mit der Musik und so weiter. Aber trotzdem gucke ich mir einen Film an und bin währenddessen irgendwie genervt, dass die so drüber spielen und alles, weißt du?
Mhm.
Und das hatte ich hier halt zu keinem Zeitpunkt.
Ja, gute Frage.
Dann lache ich aber hier eher Argento so an manchen Stellen.
Ja, mit Argento ist ja auch ein Typen, der Leute spaltet. Also selbst Leute, die Horrorfilme mögen, hast du welche, die Argento hassen und sagen so, ich mag seinen Stil überhaupt nicht, ich kann mit ihm nichts anfangen, so mit seinen Filmen.
Ja, aber so gar nichts ist es ja dann auch nicht bei ihm. Also deswegen, ich weiß bei mir noch nicht so richtig, hab das noch nicht so austariert, wo da die Grenze ist. Aber also hier hatte ich meinen Spaß.
Da bist du, in dem Genre bist du so unberechenbar wie ich bei Komödien.
Wahrscheinlich, ja.
Ich tippe den hier.
Okay.
Und sage, dass du dann doch eine 7,5 gegeben hast.
Das ist richtig.
Ach, gute Wahl.
Sehr schön, Guess. Oh fuck, jetzt hat's der Druck bei mir. Weil jetzt hast du dreimal geraten.
Und wir stehen gleich?
Und wir stehen gleich.
Oh, nice.
Obwohl, warte mal, ich habe ja auch schon zweimal geraten. Ach, das eine davon war Mirror Mask, ne?
Ja, ja, die haben wir beide geraten.
Okay.
Naja, dann entscheidet mein nächster Film.
Mhm.
Und wir haben immer noch den 22.02.2022 und deswegen von mir jetzt der Film Mile 22.
Mile 22?
Hm?
Fuck, was war das noch?
Aus dem Jahr 2018.
Ja.
Hast du wahrscheinlich schon mal gesehen. Mark Wahlberg ganz groß mit einer Knarre auf dem Cover.
Ach, okay. Mark Wahlberg. Ja, danke.
Und der Regisseur ist jemand, der ungefähr jeden zweiten Mark Wahlberg-Film inszeniert mit ihm. Peter Berg. Als Schauspieler einen Riesenfilm mitgespielt. Ich hatte ihn in Copland. Ich hatte ihn in Die letzte Verführung.
Mhm.
Und als Regisseur fing er an mit so ganz coolen Komödien. Very Bad Things hat er inszeniert. Das war eine seiner frühesten Regiewerke.
Das ist von ihm, ja geil.
Welcome to the Jungle hat er Regie geführt.
Da haben wir ihn.
Und irgendwann ist es so ein bisschen gekippt und dann ist er so ein USA-Regisseur geworden. Hat dann so Jungsfilme gemacht mit entweder, wo sie so dramatische USA-Momente genommen haben, die sich wirklich zugetragen haben. Oder sowas wie Lone Survivor hat er inszeniert. Boston ist von ihm. Deepwater Horizon, weißt du. Du
nimmst wirklich alles mit Mark Wahlberg.
Genau, alles mit Mark Wahlberg und immer, krass. Immer ein amerikanisches Schicksal genommen und dann daraus einen Jungsfilm irgendwie gedreht mit Helden und mit, also es muss, wie bei Michael Bay, muss eine wehende USA-Fahne früher oder später im Bild sein. Dann weißt du, es ist ein Peter Berg-Film.
Pathos funktioniert halt in den USA meistens, ne?
Sehr viel Pathos. Und dieser Pathos kommt in My 22 definitiv auch rüber. Denn Mark Wahlberg ist der Anführer einer, einer paramilitärischen Eliteeinheit der CIA. Mhm. Die sagen nämlich, dass sie zuständig sind für eine höhere Form von Patriotismus. Das ist so deren Motto. Und immer wenn die CIA nicht so durchgreifen kann, weil es ja immer noch eine offizielle Behörde ist, schicken die halt diese Einheit los.
Definieren die das genauer? Das klingt ja wirklich
das wird immer so ein
sehr
bisschen
tricky, Alter.
Ja, das wird
höhere
so ein bisschen
Form von Patriotismus.
Höhere Form von Patriotismus ist hier der Slogan.
Klingt sehr nach Auslegungssache.
So ungefähr, weil wir sehen am Anfang auch, wie die ein russisches Haus infiltrieren und dann Vorwand, dass die eigentlich jemanden besuchen wollten und dann da klingeln und dann aber natürlich das Haus eintreten. Und in dem Haus sehen wir einen Haufen Russen. Da haben wir wieder das alte Feindbild. Und die wollen eine bestimmte radioaktive Substanz namens Cäsium-Sprengstoff, wollen die dann sicherstellen, was in diesem Haus gelagert sein soll. Ermorden aber sämtliche Zeugen, die da irgendwie rumlaufen. Da ist auch so ein Bursche, der ist unbewaffnet und er fragt dann über Funk so, eliminieren oder nicht eliminieren? Ja, eliminieren. Alles klar, schieß in den Kopf. Also so, kurzer Prozess.
Was ist der hier?
Wow. I feel like I'm in the Highlander.
Ja, aber die Besetzung ist krass. In dieser Elite-Einheit ist Lauren Cohen, die Maggie aus Walking Dead, die am Anfang so auch voll die Luschi war, so weißt du, wo die irgendwie ihren Freund Glenn da kennengelernt hat in diesem Farmhaus, dachte ich, was soll sie denn jetzt bei Walking Dead?
Ja, ja, und dann
und
aber,
irgendwann wurde die richtig badass und hier ist sie halt von vornherein badass und ist ganz cool.
Ja, kann sie gut.
Ronda Rousey ist im Team.
Ah ja.
Ja.
Die kann auch gut badass.
Die würde uns beide wahrscheinlich vermöbeln als UFC-Fighterin und
gleichzeitig,
was alles, gleichzeitig ohne Probleme. Und pass auf, der Chef, den die ganze Zeit am Funken, der in seiner Zentrale irgendwie die Befehle gibt, ist John Malkovich.
Ach Mann, ey.
Der spielt Mother.
Ja, aber der macht in letzter Zeit viele schlechte Actionfilme. Ich weiß nicht, was das ist. Also ich hoffe nicht, dass der auf so einem Bruce Willis-Level kommt, aber der hat in letzter Zeit wirklich viel Schrott gemacht.
Ey. Der hat nicht nur geile Sachen gemacht. Aber ich habe auch schon Gary Oldman, habe ich auch schon mal in so einem Film gesehen, der von mir einen Punkt gekriegt hat, wo auch so ein Chef in so einer Zentrale gespielt hat. So ein ganz schlimmer Actionfilm. Aber gut. Die eliminieren jedenfalls alle Zeugen, doch die stellen fest, dass von diesen Cäsium-Einheiten fehlen einige. Und die können sich nicht erklären, wo diese Einheiten geblieben sind, weil die alle Informationen darauf gezielt haben, dass in diesem Haus letztendlich alles sichergestellt wird. Und dann meldet sich der Spion Lee Nor aus Südostasien, aus so einem fiktiven Staat. Ich habe jetzt vergessen, wie der heißt, den gibt es auf jeden Fall nicht. Und sagt zu denen, er hat Informationen über den Standort dieser Cäsium-Einheiten, die halt sicherstellen müssen.
Die fehlen?
Die fehlen.
Mhm. Wie viele sind das?
Das sind, glaube ich, 6 oder so.
Und die sind alle im gleichen Land? Achso, nee, er meldet sich aus dem Land.
Oder? Er meldet sich aus dem Land, hat einen USB-Stick in der Hand und steht vor der amerikanischen Botschaft.
Oh. Mhm.
Und marschiert mit diesem USB-Stick rein und sagt, pass auf, hier ist ein Programm drauf, aber entschlüsseln kann nur ich's. Und ich entschlüssel dieses Programm, wenn ihr mich außer Landes bringt und wenn ich in die Amerika in die USA einreisen darf, in Sicherheit bin, außer Landes bin, dann kriegt ihr von mir die Zugangsdaten.
Mhm.
So, jetzt fliegt er mit seiner Spezialeinheit in das Land rüber. Der übrigens gespielt, der Typ mit dem USB-Stick, Iko Uwais.
Ach.
Von The Raid.
Der macht leider auch eine Menge schlechte Actionfilme in letzter Zeit.
Ich habe ja noch nicht gesagt, das ist ein schlechter Actionfilm.
Nein, nein, ich sag nur, der hat doch jetzt gerade auch wieder so einen Netflix-Film gemacht.
Hat er?
Mhm.
Ja, der macht nicht nur geile Sachen. Aber gut, ich meine, bei Stuber war er dabei. Da hat er auch ein paar gute Filme
gedreht. Ja, natürlich hat er auch gute Filme gedreht. Ja.
Dass wir den ausgerechnet auch sehen. Das geht auch nur bei uns. So, jetzt gehen die in dieses Land, um sich mit ihm zu treffen. Und er erzählt ihnen halt von diesem Deal. Die versuchen parallel natürlich am Computer mit ihren Computerexperten das Ganze zu entschlüsseln, haben aber keine Chance, sondern brauchen irgendwie sein Passwort und seine Zugangsdaten. Das hat er natürlich alles gecheckt, dass nur er das kann. Und von der Botschaft bis zum Flughafen, der ihn in Sicherheit bringt, liegen 22 Meilen.
Aha.
Der Titel. Und auf diesen 22 Meilen haben wir natürlich viele Leute, die verhindern wollen, dass die ihr Ziel erreichen und dass das Cäsium sichergestellt wird und so weiter und so fort. Das sind nämlich die Bösen. Und die attackieren natürlich unsere Spezialeinheit, wo es nur geht.
Also
und das ist der Aufhänger.
Könnte man ja fast erahnen, wenn der Film so heißt, dann, also wenn das einen ganzen Film tragen soll, müssen sie diese 22 Meilen zu Fuß gehen.
Nee. Die sind normalerweise mit Vehikeln unterwegs.
Ja.
Aber es ist ja auch nicht der größte Teil des Films. Also da ist ja schon eine Menge passiert bis dann. Die waren ja in dieser russischen Einheit, dann sind die erstmal in Amerika, also bis die letztendlich in dieses Land reinkommen.
Ach so, das
vergeht
ist
auch erstmal eine halbe Stunde.
Ach so, okay, das ist also gar nicht der Großteil des Films, oder was?
Nee, nicht wirklich. Da passiert auch noch ein bisschen was danach und so. Und es gibt natürlich den einen oder anderen Haken, der da geschlagen wird und so.
Okay.
Ja, das ist der Aufhänger. Und jetzt müssen die den im Schlepptau zum Flughafen bringen, um halt die Standorte von dem Zeug dazu bekommen.
Das heißt, Mark Wahlberg spielt den Typ, der ihn zum Flughafen bringen muss.
Mit seiner Truppe.
Ja.
Mit natürlich Lauren Cohen dabei, Ronda Rousey ist dabei und diese ganze Einheit noch so zwei, drei andere Kandidaten, die natürlich hoch ausgebildet sind und die höhere Form von Patriotismus vollziehen können.
Spezialistentrupp.
Der Spezialistentrupp, genau. Mhm. Und er als Leader ist bipolar.
Ah, ja.
Und zwar einer von der aggressiven Sorte. Ja. Also ist selten freundlich, belabert jeden mit einem super schnellen irgendwie Dialog-Tornado, indem er sagt, was er von ihm hält. Der sagt dann sowas wie Ego is not your amigo. Ja, sowas lässt er dann fallen.
Okay.
Hat so eine bestimmte Marke, dass er an seinem Handgelenk hat er so ein Gummiband, was er immer so zieht und dann loslässt. Also du hörst immer dieses Schnappgeräusch im Laufe des Films, hörst du ungefähr 400 Mal. Das ist so eine Marke, die er hat.
Ist in den USA recht verbreitet tatsächlich.
Ist verbreitet?
Mhm.
Ja,
also
gut.
Also haben in der NBA voll viele.
So machen die das auch während du spielst, dass da ständig?
Ja. Okay. Ja, es ist tatsächlich so ein Fokusding, ne? Weil wenn du anfängst, im Kopf irgendwie abzudriften, was dir eben dann den Fokus nimmt auf das, was du gerade tust, und dann halt das Gummiband schnappst, ist ja dieses kurze, dass du es halt spürst, so, und das holt dich halt in dem Moment. Ja, ist wie wenn dir jemand einen Ball in die Fresse haut oder so, ne? Dann so à la I Heart Huckabees, bist dann halt im Jetzt.
Muss ich mir hier fürs Punkterad, muss ich mir so ein Gummiband hier zulegen.
Ja.
Immer wieder schnappen, während du erzählst. Ja, das hat er, aber es, für den Zuschauer ist es ein bisschen nervig, denke ich so, Alter, jetzt hör mal auf damit.
Also das zeigen die immer wieder, oder?
Das zeigen die immer wieder, wenn er irgendwie gebrieft wird und hört sich halt an, was der Chef hat, sagt, schnappt er halt immer mit seinem Band so.
Mhm.
Also immer wenn irgendwas ist oder wenn er selber irgendwie erzählt oder Anordnungen gibt und so. Und er ist halt auch null sympathisch in dem Film. Also er ist halt zu seinen Leuten, zu seinem Team ist halt genauso scheiße wie zu seinem Chef. Zu Mother und zu Iko Uwe ist halt, den er überführen muss, der ist halt zu keinem irgendwie freundlich, sondern ist halt ein Arschloch. Benimmt sich auch wie ein Arschloch und sein Team sagt ja auch über ihn, dass er ein Arschloch ist. Also ist schon komisch. Also er ist überhaupt kein Sympathieträger in Mile 22.
Okay.
Aber ist ja auch nicht wichtig, weil ist ja ein Actionfilm und ist ja ein Thriller und was das Genre angeht, ist jetzt natürlich nicht Prio, dass du die alle geil findest. Und der hier ist schon ein bisschen generisch.
Klingt so, ja.
Weil Iko Uwe zeigt natürlich, was er kann. Der hat eine richtig geile Action-Szene.
Mhm.
Aber die Kamera ist viel zu dicht dran und schneidet wieder so schnell, dass man denken könnte, der Typ hat keine Skills.
Na.
Und das ist ein bisschen Perlen vor die Säue, weil das braucht man bei ihm nicht.
Ja, klar.
Den kannst du so machen lassen. So. Und der legt dir eine super Action-Szene hin. Und hier denkt man so, Potenzial verschwendet, weil die schneiden das so, als wenn John Malkovich da in der Kampfszene involviert ist.
Mhm.
Das finde ich halt schade. Also die haben jetzt schon mal so einen geilen Kämpfer und nutzen ihn aber nicht so, wie sie könnten.
Okay, und geht dir das dann bei jeder Actionsequenz so? Also ist ja
du hast schon ein paar Ballereien und so, die schon abgehen. Also es gibt so ein Haus, wo die halt rauskommen müssen und dann umzingelt worden sind von den Bösen, die halt so aus den Zimmern rausstürmen und so.
Mhm.
Das ist schon eine geile Sequenz. Hat zwar ein bisschen was Ego-Shooter-mäßiges, aber ist schon grundsätzlich gut inszeniert. Und wenn man Peter Berg kennt, der weiß schon, wie er Filme macht. Also Lone Survivor fand ich ja auch ganz cool so zum Gucken. Das ist halt so ein bisschen Hirn aus Action, aber der weiß schon, wie man Action inszeniert, also so ist es nicht.
Ist der sehr actionreich? Ich habe den noch nicht gesehen. Ich habe immer wieder mal mit dem Gedanken gespielt, den zu gucken, aber bisher noch nicht gemacht.
Ja, der ist schon sehr USA-mäßig und der hat ein bisschen dramatischere Elemente. Das ist jetzt nicht so ein, also ich würde nicht mit Mile 22 vergleichen, der jetzt so ein astreiner Actionfilm ist. Lone Survivor hat doch so ein bisschen Kriegsdrama-Momente, aber
okay.
Ja, manchen gefällt der, manchen nicht.
Mhm.
Man muss halt so diese Peter Berg-Thematik mögen und man muss so ein bisschen abschalten, dass der ist schon sehr plakative Filme macht mit sehr viel Pathos. So. Und wenn man das schlucken kann, dass da viel Pathos drin ist, dann hat man so ein bisschen Spaß. Aber Mile 22 ist jetzt nicht sein Bester.
Okay, aber hattest du denn Spaß?
Bei welchem?
Jetzt bei Mile 22?
Bedingt. Mhm. Wie gesagt, größtenteils sehr generisch. Ist jetzt nicht schlecht, aber hat für mich Potenzial verschenkt. Im Großen und Ganzen.
Ja.
Ja, hat ein Budget von 50 Millionen gehabt circa, hat 66,3 Millionen eingespielt.
Hm.
Auch nicht der Riesenhit gewesen. Geht 94 Minuten. Ist halt so ein knapper anderthalbstündiger Actionreißer mit viel Hurra-Patriotismus und ein bisschen verschenkten IQ-Weiß und einem unsympathischen Mark Wahlberg. Also gibt ein bisschen Abstrich in der B-Note definitiv.
Hm.
Ja?
Ja, okay.
Hoffe, kam rüber. Ich lese mal die Zahlen vor. IMDb ist bei einer 6,2. Der Metascore schon recht schlecht, 38. Rotten Tomatoes auch nur bei einer 4,2. Das ist gerade mal 29% Empfehlung.
Mhm.
Oder ist es eine 3, 23%? Ich weiß nicht. Also entweder ein 23 oder 29%.
Okay.
3 von 5 von der Audience. Letterboxd ist bei einer 2,4.
Oh, Letterboxd mal wieder.
Ja, alles nicht so mega prall.
Ja. Oh, das klingt so nach 6 oder 6,5. Ich sag 6.
6,5 wäre es gewesen.
Oh, fuck.
6,5 wäre die richtige Antwort gewesen.
Okay, geil, ey. Punkt für dich.
Ja, ich hab's ja nicht.
Alter, richtig ole, ole. Datiert. Haben wir kein Feuerwerk-Sample oder sowas?
Schlimm genug, dass du jetzt ein Feuerwerk-Sample einspielen musst, weil ich mal eine Runde gewonnen habe. So. Das sorgt für ein noch schlechteres Gefühl. Müsste normal sein, dass ich ab und zu mal gewinne.
Ja, eben. Sieg für Guess.
Now you're talking.
Yeah.
Jawoll.
Sieg für Guess. Wie viel steht's denn jetzt? Wie viel habe ich gemacht? Also halben Punkt auf jeden Fall gewonnen, das habe ich mitbekommen.
Genau, ja. 1 zu 1,5.
Okay, du 1,5, ich 1.
Jetzt jedes Mal, nee, erste Runde. Quatsch, doch, ich bei jedem Tipp einen halben daneben gelegen.
Schön. Ah,
ja, schön, wunderschön.
Ja, ich hätte natürlich, wenn ich bei Vampire mich verhauen hätte und dann hätte ich mich geärgert, dass ich nicht den nächsten Film genommen hätte.
Mhm.
So ist es, glaube ich, ganz gut gelaufen.
Die Vampire haben es gerichtet. Jawohl. Ja.
That's the spirit.
That's the spirit.
That's the spirit.
Ja, selbst ich hiermit.
What's going on, that tiny little brain of yours?
Selbst ich.
Man, tell me.
Ja, selbst ich habe es heute geschafft mit meinem tiny brain.
Ja, gelb.
Dann schließ mal die Episode ab, würde ich sagen.
Ja. Bring ich noch einen Film.
Ach so, Entschuldigung. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, weil wir bei Manu waren, da auch gerne mal bei Patreon reingucken, weil die Jungs haben auch einen Patreon-Account und haben auch Filme, die man da in den Lostopf schmeißen kann. Wie bei uns und die dann rezensiert werden.
Ja, stimmt.
Wollte ich auch mal darauf hinweisen.
Unbedingt.
Gerne mal supporten, die Jungs.
Ja.
Cool.
Die so, Filmfresse. Jetzt aber. Ich habe mir einen Film angeguckt, den kannte ich schon. Allerdings wusste ich da so gar nichts mehr drüber. Und deswegen, weil wir uns neulich so schön über Boys in the Hood unterhalten haben, dachte ich, gucke ich mir jetzt nochmal Higher Learning an. Von John Singleton aus dem Jahr 1995.
Mhm.
Auf Deutsch? Weißt du, wie der auf Deutsch heißt?
Nee, keine Ahnung.
Die Rebellen.
Wirklich, ja?
Ja.
Krass. Nie gehört. Da wäre ich nie drauf gekommen.
Ich auch nicht. Das hätte ich nicht gewusst. Ey. Das ist ziemlich beknackter
Deutscher. Aber so mit Higher Learning Bindestrichen jetzt nicht. Als einzelner deutscher Titel Die Rebellen?
Ja.
Ach, wirklich, ja?
Mhm.
Okay, ich dachte, das wäre ein Untertitel.
Nee, der ist ja, nur Die Rebellen.
Okay, abgefahren.
Ja. Du kennst ihn. Nicht gesehen? Okay.
Nope.
Na dann, wir haben aber eben neulich erwähnt, dass von John Singleton, weil der ja auch recht, der ist ja mittlerweile auch tot und so die Langfilme, gerade Anfang der 90er oder Mitte der 90er, gibt's jetzt nicht so viele.
Weißt du, welchen Film ich auch nicht kenne
und nie
gesehen habe?
Ich kenne halt Poetic Justice noch nicht.
Den kennst du noch nicht.
Ja.
Ich kenne Dangerous Minds nicht.
Ach, das ist auch abgefahren.
Den habe ich tatsächlich noch nie gesehen.
Mensch. Okay. Ein
paar Lücken im Black Cinema auf unseren Seiten.
Mhm. Naja, eben, aber Higher Learning hatte ich halt in der Zeit gesehen. Also, da habe ich Filme definitiv noch ein bisschen anders konsumiert und da war ich nicht besonders aufmerksam.
Mhm.
Und da ist mir auf jeden Fall eine Menge entgangen und das war definitiv sinnvoll, den nochmal zu gucken. Weil der ja schon auch versucht, hier ein paar große Themen zu behandeln, die mittlerweile einzeln alle schon mal auch besser erzählt wurden. Jetzt ist das hier halt ein ziemliches Potpourri an großen Themen.
Mhm.
Er hat das natürlich auch selber geschrieben. Und gerade im Hinblick auf Boys in the Hood ist das hier ein ziemliches Revival. Weil du hast eigentlich alle aus dem Hauptcast von Boys in the Hood hier wieder.
Echt, ja?
Ja. Die Hauptfigur ist hier allerdings eine andere. Omar Epps spielt hier Malik Williams. Und Malik Williams geht an eine fiktive Uni, also ein fiktives College in Südkalifornien namens Columbus University. Und er steht zwar im Fokus, aber mit dem Beginn der Uni, also die kommen halt als Freshman da ans College und da werden dann parallel noch ein paar andere Figuren erzählt, die auch gerade da anfangen, die dann auch ein bisschen im Fokus stehen. Ne? Es gibt so verschiedene Handlungsstränge rund um die einzelnen Figuren. Mhm. Und die repräsentieren halt alle irgendwo ein eigenes Problem und sind damit schon auch sehr archetypisch, jetzt nicht sagen eindimensional angelegt, aber es ist halt, dass da geht's nicht besonders tief. Und natürlich ist Malik Williams unsere Figur, die aufgrund seiner Hautfarbe natürlich mit den üblichen Problemen, vor allem damals, ne, Mitte der 90er, natürlich mit den üblichen Problemen konfrontiert wird. Und das heißt, so dieser Alltagsrassismus, der ist omnipräsent. Dann gibt es die Figur von Kristen Connor. Die wird von Christy Swanson gespielt. Das ist eine junge weiße Frau, die allerdings finanzielle Probleme hat. Die ist da mit einem Stipendium und hat da halt immer wieder zu strugglen, dass das halt auf dem College natürlich sonst überwiegend Kinder aus wohlhabenden Familien sind und sie da eben anders ist in der Hinsicht. Mhm. Und dann gibt's Remy. Und Remy ist ein junger, weißer Typ, so ein bisschen Loner, der sich ganz schwer damit tut, irgendwo Anschluss zu finden. Der hört halt gerne Rockmusik und der wird dann aber ausgerechnet eben auch mit Malik in ein Zimmer gesteckt. Und weil Malik sich nicht schwer tut mit dem Anschluss und er das so ein bisschen beobachtet und die dann auch immer wieder Konflikte haben, landet Remy dann relativ schnell an einem Punkt, wo er anfällig dafür ist, dass er eben von Leuten aufgegriffen wird und dann kommt so eine Nazi-Truppe an und ja, redet ihm so ein bisschen ins Gewissen und dann
wird er Nazi. Kennt man den, der den spielt?
Wer den Remy spielt?
Ja.
Ja, das ist Michael Rapaport.
Michael Rapaport spielt den? Ja. Okay.
Und das Abgefahrene finde ich, dass John Singleton eigentlich Leonardo DiCaprio wollte.
Ach.
Ja. Mhm. Weil Michael Rapaport sollte ursprünglich dann, ich glaube, den spielen, der ihn anheuert. Mhm. Also der nicht am College ist, sondern halt der Nazi, der ihn dann holt. Ja, und ich habe mir, glaube ich, sogar aufgeschrieben, was DiCaprio stattdessen gedreht hat. Genau, weil der konnte nicht mitmachen. Wieder Terminprobleme, weil er hat Schneller als der Tod gedreht.
Ah ja.
Ja. Und dann haben sie eben Rapaport für den Remy gecastet und die Rolle, die der ursprünglich spielen sollte, für die haben sie dann Cole Hauser geholt. Ja, und zu der Rolle später noch mehr. Jetzt hast du eben halt hier diese unterschiedlichen Archetypen, ne? Und der Malik Williams, der hat dann sehr viel mit der Figur von Lawrence Fishburne zu tun, der hier seinen Dozenten spielt. Der das leider mit so einem afrikanischen Akzent spielt alles. Da weiß ich auch nicht so richtig, wie nötig das war, aber ja. Wie kann ich das jetzt weiter zusammenfassen? Diese drei Figuren, die haben natürlich immer wieder Überschneidungen. Und jeder von denen hat erstmal so seine eigenen Probleme, aber eben am gewissen Punkt überschneiden sich diese ganzen Handlungsstränge und weil eben auch jeder so ein bisschen ganz plakativ ein großes Problem in der Gesellschaft repräsentiert, werden dann auch diese Themen immer wieder mal thematisiert und das aber halt wirklich nicht gerade subtil. Mhm. Und das ist dann eben auch diese Sorte Film, wo sie halt in dieser Parodie, die ich neulich auch hatte, Don't be a menace to South Central while drinking juice in the hood. Wo da eben die Figur, die immer ins Bild kommt und Message schreit, das ist, glaube ich, genau aufgrund von solchen Filmen wie Higher Learning. Weil der trägt ja schon wahnsinnig dick auf und geht halt sehr eindimensional und plakativ mit diesen großen Themen um. Mhm. Und das ist schon stellenweise echt hart. Aber jetzt ist das natürlich auch wieder ein Film von John Singleton, der einen geilen Soundtrack hat, den wir auch kennen. Also ich denke mal, den Soundtrack kennst du, ne? Auch wenn du den Film nicht kennst.
Auf jeden Fall.
Und der war auch echt gut. Und dann hat man eben hier das übliche Line-Up. Also Ice Cube spielt Fudge. Und Fudge ist ein Typ, der schon viel zu lange eigentlich an der Uni ist. Der da so ein Langzeitstudent halt. Der aber deswegen den Campus ganz gut für sich unter Kontrolle hat. Und der repräsentiert natürlich so ein bisschen das Black Power Movement und dem sich Malik dann auch so hingezogen fühlt, klar. Mhm. Weil der weist, also die Figur von Ice Cube weist halt immer wieder auf die rassistischen Probleme hin und auf die Unterschiede, die es da gibt und das eben auch wenig dezent. Und dann haben wir Jennifer Connelly, die spielt hier eine Studentin, die auch schon ein bisschen länger an der Uni ist. Die leitet so eine Truppe, so eine Selbsthilfetruppe für Frauen, weil natürlich gibt's dann auch den Moment, wo Christy sexueller Gewalt ausgesetzt wird und da kommt dann eine Jennifer Connelly zum Zug und dann gibt's da zwischen den beiden auch noch was. Und
ja, noch eine Brücke von Labyrinth hier.
Ja. Ja, und dann haben wir noch Tyra Banks.
Okay.
Und das war ein harter Konflikt, Alter, weil ich meine, Tyra Banks, ey, also gehört für mich zu den schönsten Frauen ever. Mhm. Und mit dem Schauspiel ist das aber so eine Sache. Jetzt war die mit John Singleton, ich weiß nicht, ob die verheiratet waren, aber auf jeden Fall waren sie zusammen. Warte mal, habe ich es irgendwo, glaube ich, aufgeschrieben? Nee, die waren nur zusammen, also.
Wusste ich gar nicht, okay.
Und ich glaube, deswegen ist die in dem Film, weil anders kann ich mir das nicht erklären, weil mit schön aussehen ist sie halt nicht getan, weil die hat schon auch richtig was zu spielen und das ist dann schon auch in ein paar Szenen mit einer Menge Fremdscham verbunden. Wirklich hart. Und Omar Epps gibt hier in manchen Szenen auch wirklich viel zu viel Gas. Das ist dann schon auch drüber und tut an manchen Stellen echt weh. Mhm. Also vor allem, wenn es dann eben so, je höher die Emotion wird, desto schwieriger wird es zum Zugucken. So, ich finde, die ruhigen Momente macht er ganz gut. Aber da merkst du schon auch, dass das halt also handwerklich, da wäre auf jeden Fall mehr gegangen. Ja, aber neben den alten, also Bekannten, die ich jetzt schon aufgezählt habe, haben wir auch hier wieder Regina King. Morris Chestnut in einer sehr kleinen Rolle. Und dann Leute aber eben wie Tyra Banks in einer zu großen Rolle. Busta Rhymes hat leider auch eine viel zu große Rolle. Weil das ist schon auch immer schwierig, wenn der anfängt hier zu spielen. Adam Goldberg ist hier dabei.
Okay.
Ja. Oh, hätte ich hier auch nicht erwartet. Aber dann, jetzt muss ich das wirklich mal erwähnen. Ich war krass beeindruckt, wie Michael Rapaport diesen Remy spielt.
Okay.
Weil ohne Scheiß hätte Steven Spielberg diesen Film gemacht und Michael Rapaport das Ding so gespielt, hätte es eine Oscar-Nominierung gegeben. Weil das ist wirklich groß, was der hier macht. Also das ist auch echt auffällig. Also der ist so viel besser als der Rest. Der hat natürlich schon auch einen sehr interessanten Strang, ne? Das haben wir natürlich aber auch schon oft in anderen Filmen gesehen. Aber halt dieser Wechsel von ich finde keinen Anschluss zu, ich gehe in die volle Gegenoffensive und hasse jetzt einfach ganz aktiv. Mhm. Und wie das dann eskaliert, Alter, spielt der geil, ey. Wirklich, war schwer beeindruckt.
Cool. Aber ich mochte den Copland ja auch. Also ich finde, das hat auch sehr, sehr gut gespielt. Ja. Der ist ja mehr so privat nervig, also wenn du den so siehst in irgendwelchen Videos oder so.
Naja gut, aber das muss man schon trennen.
Das aber muss man trennen, aber im Film ist der an sich schon sehr fähig.
Also der hat echt ein paar Sachen gemacht. Ja, aber weißt du, bei sowas wie wie hieß er denn? Drew Romans. Da ist es ja völlig zu vernachlässigen.
Das ist marginal. Ne?
Also da funktioniert er, aber da fällt seine Rolle nicht groß auf. Und hier
aber spielt halt, aktuell spielt dann Atypical, spielt dann den Vater von einem autistischen Jungen. Mhm. Weißt du, und macht es super, also und ja, bringt es super rüber, so als Familienvater und als so dieses Wechsel zwischen liebevoll, fürsorglich, aber dann auch irgendwie so ein bisschen hilflos.
Ja,
also der hat schon Potenzial schon.
Also eben, also zum einen hat der auch wirklich eine gewisse Range und macht diese Nuancen, diese Zwischenschritte macht er wirklich geil. Und das, also ganz ehrlich, ich hätte ihm das so nicht zugetraut. Hatte das nicht auf dem Schirm, wie geil der das hier spielt.
Das stimmt.
Und das ist schon abgefahren, weißt du, weil der Regisseur hat ja offenbar gezeigt, dass es mit den anderen Leuten da nicht so im Griff hatte, weil hier sind wirklich viele maßlos drüber. Mhm. Und deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass das nicht viel mit großer Schauspielführung zu tun hat. Es spricht einfach sehr für Michael Rapaport, wie er diese Rolle angegangen ist.
Cool.
Also, weil fand ich wirklich beeindruckend.
Und er lebt Hip-Hop, wie wir, ja.
Das ist wohl wahr.
From the heart.
Ja. Ja, eben. Also, nein, ich meine, der hat ja schon auch wirklich sich oft für Sachen eingesetzt und hat ja auch diese Trap Called Quest Doku produziert und sowas. Also der
ja, eben.
War da schon aktiv, ja. Na gut, paar Fun Facts gibt's noch. Tupac sollte ursprünglich Malik Williams spielen. Mhm. Der musste dann leider in den Knast. Und die Nummer um Leonardo DiCaprio habe ich schon erzählt.
Zumindest Lawrence Fishburne ist nicht dabei, so wie ich das raushöre. Jetzt aus Boys in the Hood, den haben sie jetzt nicht mit rübergenommen.
Dann hast du das
überhört. Habe ich das überhört?
Hast du das überhört?
Okay, dann habe ich es überhört.
Er spielt den Professor, zu dem Malik Williams immer wieder hinrennt.
Ach, okay.
Und der spielt das mit diesem afrikanischen Akzent, der eben ziemlich unnötig ist.
Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe nicht gehört, dass das Lawrence Fishburne war. Das mit dem, dass der Professor mit diesem komischen Akzent spricht, habe ich noch mitbekommen, aber nicht das erste.
Das ist die Figur von Lawrence Fishburne. Der ist schon auch sehr präsent in dem
okay.
Film.
Okay.
Ja. Also John Singleton wollte für seine Rolle ursprünglich Sidney Poitier haben. Mhm. Der konnte aber nicht. Zweite Wahl war Samuel Jackson.
Okay.
Ja, und dann wollten die Studios aber Lawrence Fishburne wegen dem Erfolg von Boys in the Hood, weil das Ding ist schon, also nach dem Film dachte ich mir auch so, okay, Alter, das, was ist denn das für ein Familienprojekt? Jetzt hat er einfach mal alle aus Boys in the Hood hier nochmal in den Film gesteckt. Das
ist ja echt witzig.
Und dass er aber in manchen Rollen andere Leute haben wollte, finde ich schon auch interessant. Dann
hat die dann halt nicht bekommen.
Das spricht ja schon auch für ihn als Filmemacher, dass er da nicht einfach so, egal wer die Rolle spielt, ich krieg die alle irgendwie untermäßig, weißt du?
Wobei Samuel L. Jackson hat dann eine ähnliche Rolle gespielt in 187.
Mhm. Stimmt.
Da war er der Professor.
Ja.
Okay.
Auch ein geiler Film.
Ja, das ist nice.
Fand ich.
Den mag ich auch.
Mit Method Man. Ja, und dann eben für die Rolle von Tyra Banks haben sich Vivica Fox überlegt. Für die Rolle von Christy Swanson, Drew Barrymore.
Mhm.
Und da gab es auch noch andere Namen. Also, weil Singleton wollte eigentlich Gwyneth Paltrow. Und für die Rolle von Jennifer Connelly dann Juliette Lewis.
Okay.
Konnten aber halt auch nicht. Also deswegen, es hätte schon ganz anders aussehen können.
Ja, Christy Swanson in den 90ern ja auch schon ziemlich gehypt worden. Also die hat ja schon ein paar Filme mitgespielt,
ja,
die man
ja.
kennt.
Ja, auf jeden Fall. Die hat einiges gemacht.
So ein bisschen Untergang hier. Unser Buffy-Mäuschen.
Ja. Ja, und dann wie ähnlich wie mit Boys in the Hood ist auch das hier autobiografisch entsprungen. Er hat im DVD-Kommentar erzählt, dass das auf seinen Erfahrungen vom College basiert, in USC.
Mhm.
Ja, vor allem, es gibt hier wohl eine Szene, die anscheinend sogar 1:1 übernommen ist. Mit so einem, wo Malik eben so ein Black Power T-Shirt trägt und da dann eben Probleme bekommt. Ja, und wie gesagt, also das, ich sage nicht, dass da inhaltlich gar kein Potenzial drin steckt, aber es ist halt, der schneidet viel zu große Themen an, um die wirklich tief genug behandeln zu können.
Mhm.
Und davon dann auch gleich mehrere. Und überkreuzt die halt so, dass das alles in so einer Art Showdown endet, der dann auch irgendwie völlig drüber wirkt und wo dann auch das Schauspiel so explodiert, wo du eben, also das funktioniert halt einfach nicht.
Bisschen verhoben.
Ja. Und deswegen, das ist nicht wirklich ein guter Film. Also, einen geilen Soundtrack, den man auch mehr wahrnimmt als bei Boys in the Hood.
Mhm.
Aber definitiv ein sehr viel schlechterer Film. Ja, leider. Higher Learning. Schon gesagt, wie lange der geht? 2 Stunden, 8 Minuten.
2:08, okay.
Ja, hat aber, ich denke, da war schon auch Boys in the Hood sehr hilfreich dabei, weil der hat über 38 Millionen eingespielt.
Mhm.
Was er gekostet hat, konnte ich leider nicht rausfinden, aber es würde mich wundern, wenn es so viel war. Gut, die Zahlen. 6,5 gibt's auf IMDb, Metascore ist bei 54, Rotten Tomatoes 5,2 von der Kritik und vom Publikum 3,8, Letterboxd 3,1. Naja. Und du musst ja nicht raten, deswegen verrate ich, von mir gibt's hier 5,5.
5,5 gibt's von dir.
Ja. Higher Learning, leider nicht der beste.
Ja. Tja, wir messen an der Anzahl der Projekte, wenn wir die Punkte zusammenzählen würden, war es wahrscheinlich nicht das große Highlight.
Heute? Nee, stimmt. Heute hatten wir wirklich eine Menge Gurken.
Eine Menge Gurken, ja. Da kommen wir teilweise auf 2 Filme, die auf die Gesamtpunkte kommen, denke ich mal. In manchen anderen Episoden.
Ja, jetzt musst du mal gucken, ob du hier einen Untertitel für diese Episode findest, wo irgendwas mit Gurkensalat oder so drin vorkommt.
Ein Gurkensalat. Das ist ja eine Aufgabe. Find doch einen Film, wo das Wort Gurkensalat einfach drin vorkommt.
Ja.
Ja. Mal gucken.
Naja, wenn es grüne Tomaten gibt, gibt's doch bestimmt auch irgendwo Gurken.
Ich war doch schon überaus kreativ mit dem 22er-Motte, ja. Das muss doch reichen.
Ja.
Tja. Vielleicht finde ich ja sogar einen Filmtitel mit der 22.
Stimmt.
Den man da verwurschen kann. Aber gut, das würde ja die Zahl verfälschen, das geht ja auch nicht.
Warum? Wir sind auch zu zweit.
Aber nicht zu 22.
Ach so.
Das könnte ein bisschen verwirren, wenn die Zahl da drin ist. Ja, da waren die Leute ein paar Gäste mehr.
Genau, wo sind die 20 anderen?
Eben.
Ne, oder musst es halt so trennen. 2 und 20. Wie auch immer, wir werden was finden.
Dann du wirst ich was 22 finden. 22 Leute
erwarten. Ist das so?
Ja, na klar.
Ja.
Schwierig, schwierig.
Ja.
Wir überlegen uns was.
Okay.
Aber was ihr euch überlegen könnt, ist, ob ihr Merch haben wollt. Ah, guter Übergang, oder? Guter Übergang.
Wow.
Merch ist reingeflattert, also wer Bock hat auf Banausen-T-Shirts oder Banausen-Hoodies, wir haben wieder ein bisschen Nachschub in verschiedenen Größen. Insofern könnt ihr uns gerne mal anschreiben oder anfragen, wenn ihr da Bock habt.
Die nächste Karriereoption, QVC-Moderator.
Ach so, schlimm gleich, ja?
Ja, was ist schlimm? Das sind schon wieder Props hier.
Ach so, Props sind das.
Ja, klar.
Ich will ja kein QVC-Moderator werden, das ist für mich eine Beleidigung.
Wer will das schon?
Ja.
Aber ich finde...
Am besten so eine Gameshow wieder, wo du so, keine Ahnung... Oder so, nenne Autos mit B.
Ach so, weißt genau.
Du? Boah, dann wäre als erstes
Anruf. Glück gibt es den Rotz nicht mehr, oder gibt's das noch?
Nee, das gibt's glaube ich nicht mehr.
Ich glaube, es wurde auch irgendwann verboten, ne? Weil das ist ja auch rechtlich irgendwie ganz schwierig. Ach weil so. Dann immer, ja, weil dann wohl immer Leute aus der eigenen Redaktion angerufen haben und sagen, bei Autos mit B, Fiat.
Ach so, auch nicht schlecht.
Also weißt du, nur um da die Wartezeit noch länger zu und so, alles so ein Rotz, ist ja auch egal. Mhm. Nee, aber, also was mich bei den QVC-Leuten schon auch sehr beeindruckt, dass die es schaffen, permanent zu reden, ohne wirklich was zu sagen. Jetzt machen wir das hier ja auch in einer gewissen Form. Aber ich finde unsere Inhalte halt so viel, bieten so viel mehr Gesprächsstoff als halt so eine gusseiserne Pfanne.
Aber die unterhalten sich ja auch nicht wirklich darüber. Das ist ja mehr so ein Verkaufsmonolog.
Nee, eben, aber ein Monolog. Und aber wie schaffst du das, nonstop zu reden, ohne wirklich was Neues zu sagen?
Hör dir die anderen Podcasts an. Nein, Spaß.
Meinst du, die haben alle noch Potenzial, bei QVC zu landen?
Eventuell wäre das auf jeden Fall eine Zeitkarriere für euch.
Also das wäre für mich irgendwann, wie gesagt, ich finde den Job an sich ja auch hochgradig fragwürdig, aber es hat auf jeden Fall eine Komponente, die ich irgendwie beeindruckend finde.
Ich glaube, man merkt uns an, dass uns eher unangenehm ist, uns immer wieder Patreon zu erwähnen oder Steady oder dass man uns da sponsern kann oder dass wir irgendwelche Klamotten haben.
Ja,
das machen wir mehr so.
Klar.
Das machen wir mehr so beiläufig. Es gibt andere, die lassen das irgendwie alle 20 Minuten droppen. Das finde ich dann ein bisschen unangenehm.
Nee, also da sind wir noch lange nicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir das nicht besonders aufdringlich gestalten. Deswegen vielleicht müssen wir uns mal jemanden einladen, der hier so ein bisschen QVC macht für 10 Minuten.
Das wäre eine Idee, ja. Dass wir jemanden engagieren. Also ihr wisst, wir haben Klamotten, ihr wisst, man kann uns sponsern, insofern wer will, der will und wer nicht, dann nicht.
Nee, das, also du hast ja schon richtig eingeleitet, das war die Frage nur, wie smooth das jetzt war. Aber wir haben tatsächlich wieder Merch, ihr könnt T-Shirts und Hoodies bestellen.
Mhm.
Oder auch beides zusammen, ist günstiger.
Na jetzt aber, jetzt bist du aber hier im Verkaufsgespräch.
Für nur, ich habe gerade keine Ahnung, was die kosten, aber ihr werdet es erfahren. Ah ja, sie sind Fuffi.
Für beides zusammen für einen Fuffi.
Also.
Und da legt die bestimmt noch ein paar Aufkleber mit ins Paket, wenn ihr einen Bundle bestellt.
Ja, wenn wir noch welche haben.
Ja, da legen wir bestimmt noch ein bisschen was drauf.
Ja.
Autogrammkarte von Lee.
Oh Gott, bitte nicht, ey.
Alright.
Ja, habe ich noch welche aus Sat.1-Tagen.
Ach schön, so mit so einem Sat.1-Logo noch in der Ecke, oder?
Ja, klar.
Ja, geil, mega.
Und pinken Hintergrund.
Sehr schön. Warum habe ich keine davon mit Widmung? Muss ich definitiv mir eine holen von dir. Ja, klar will ich eine. Mit persönlicher Widmung, definitiv. Habe ich mir auch von Nora, habe ich mir auch Autogrammkarte von ihren Radiostationen geholt mit Widmung und Autogramm.
Ach geil.
Hängen bei mir in der Pinnwand, insofern deine kann er nehmen.
Okay.
Coolio. Folge ist im Kasten.
Yes, sir.
Eine Folge haben wir noch für diesen Monat.
Ja.
Das bedeutet, beim nächsten Mal werden fleißig Lose gezogen und wir haben euch verraten, es gibt ein Supporter-Spezial im März. Insofern werden es ein paar mehr Lose werden als sonst.
Mhm.
Und dann werden wir euch die Auftragsfilme auch noch nennen, die wir im März besprechen werden. Die haben wir mittlerweile auch alle eingesammelt. Und wir haben einen Gast. Sollen wir ihn schon revealen?
Können wir machen.
Also Stefan Kuhlmann ist mal wieder bei uns.
Ist zumindest der Plan.
Das ist der Plan. Der kommt vorbei. Vielleicht macht er die Losfee.
Ah ja, das wäre
dann legen wir das Glück in seine Hände, weil der kommt nämlich live vorbei.
Mhm.
Kann auch persönlich mal in die Lostrommel greifen. Wäre nochmal ein Plan.
Ja.
Ja, da freuen wir uns drauf. Machen wir eine lustige kleine Episode.
Ja, cool.
Und das erwartet euch beim nächsten Mal. Ach so, und wir reden über Erdbeben. Ja, wir wollen ja immer, wenn wir schon wissen, welchen Film wir besprechen,
das klang, ja.
Dann wollen wir das ja vorher ankündigen.
Klang ist lustig.
Damit vielleicht manche den noch mitgucken und so. Also wir reden von dem Katastrophenfilm aus den 70er Jahren. Wir reden jetzt nicht allgemein über Erdbeben.
Eben. Das wird jetzt nicht der nächste Themenabend hier.
Nein, kein Themenabend. Thema Erdbeben.
Wobei, da könnte man auf jeden Fall auch eine Episode mitfüllen.
Ist eine Erstsichtung bei dir?
Ja.
Aber bei mir auch. Okay. Interessant. Ja, Grüße an Fabso, von dem ist der Auftragsfilm. Den besprechen wir dann beim nächsten Mal.
Ja, liebe Grüße an den. Und dann haben wir es für heute. Ein Sieg für Guess. Ey,
geiles Ding. Ein Sieg für Guess.
Ole, ole.
Hurra.
Wir sind raus.
Juhe.
Peace.
Bewegt Bild Banausen.